Wie würdest du einem Außerirdischen das Berghain erklären?
Einem Außerirdischen? Das ist so lustig, dass du sagst, weil bei den ersten Sexpartys, wo ich war, habe ich mir mal angeguckt, wie das alles aussieht und dachte, das ist wie Außerirdische.
Darkroom Dialoge, der Late Night Sex Talk mit Fabian Michaelis.
Hallo und herzlich willkommen zu Darkroom Dialoge. Wir waren über Ostern ja in Berlin. Die eine Folge mit der Charlotte habt ihr schon gesehen. Die haben wir vorgezogen wegen der Salaut-Party. Und jetzt geht die Reihe weiter. Heute bei mir zu Gast ist Roman Schamoff. Ich habe Roman in einer Doku über das Berghain gesehen und war direkt hin und weg von seiner Stimme und was er erzählt hat. Das war super spannend. Also habe ich ihn auf Instagram gesucht und angeschrieben. Und er hat auch sofort geantwortet und gesagt, ja klar, ich komme in deinen Podcast. Dann habe ich erst recherchiert, wer Roman überhaupt ist, denn er ist nicht nur langjähriger Mitarbeiter im Berghain gewesen, er ist auch ein absoluter Tausendsasser. Theater- und Filmschauspieler, Musiker und Atemtherapeut. Wir haben ein ganz langes Gespräch über die Wendezeit, Roman kommt aus Ost-Berlin, sein Coming-out, Film- und Theaterschauspielerei, Politik und natürlich übers Berghain geführt. Außerdem erfahrt ihr, wie er den Raab der Woche gewonnen hat. So, bitte jetzt noch abonnieren und liken, das hilft uns. Und jetzt ganz viel Spaß mit Darkroom Dialoge und Roman Schamoff. Du kommst aus Ost-Berlin, ne?
Mhm. Ja.
Wie alt warst du, als die Mauer gefallen ist?
21.
Ach, krass, okay. Also du bist ja Schauspieler und Musiker und alles, ne? Ja. Kannst du sagen, was... Ja,
und alles.
Aber ich finde immer super spannend, was denn so, was die erste Liebe war.
Also Schauspiel.
Schauspiel, okay.
Ja, voll.
Okay.
Also das erste war, ich kann mich erinnern, da war ich 6 oder 7 oder so, habe ich irgendwie einen Film gesehen und habe so gedacht, oh wow, das will ich machen,
okay,
später.
Okay.
Und hab so auch immer schon auf der Bühne gestanden und so und fand das auch schon total cool. Aber eigentlich ist eben wirklich Film meine allererste Liebe und meine allergrößte Herausforderung, weil du musst beim Film einfach dich nackig machen können, also okay, dich zeigen. Und das war aufgrund so meiner ganz eigenen persönlichen Geschichte in der Familie gar nicht möglich. Also das wusste ich nicht. Ich wusste, war immer gedacht, doch, ich möchte das machen. Und konnte es eigentlich nie.
Mhm.
Und das, also, ist dann mittlerweile Stück für Stück so geworden. Heute mache ich viel mehr Film als jemals zuvor und darüber bin ich auch ganz glücklich. Aber
ja. Warst du denn in der Schule? Gab es in der DDR schon so Schultheater und sowas? Das gab es schon. Ich bin ja...
Ja, ganz woanders her.
Ja.
Und sau viel jünger.
Westen, ja, sau viel nicht. Also ich bin 83er Jahrgang.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, wie die Schule da wie
aufgestellt
das war.
Ne? Ja. Das ist übrigens eine gute Frage, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Nee, also von der Schule her hatte ich keine Schauspiel-AG oder irgend sowas.
Okay.
Arbeitsgemeinschaft.
Weil so hat es bei mir halt als Musiker angefangen, dass ich halt gesagt habe, okay, ich... es gibt eine Schulband, ah geil, ja, das ist es. Ja. So, ne?
Nee, null. Also das hatten wir bei uns gar nicht. Bei uns war es so, als ich außerhalb der Schule zu einer Schauspielgeschichte gegangen bin, wo es dann aber auch so war, dass ich dachte, oh geil, wir haben hier irgendwie Märchen, die wir spielen wollen, habe ich voll Bock drauf. Und aber jetzt stehe ich schon die 5. Woche in Folge auf der Bühne und erzähle Otto-Witze nach. Irgendwas läuft hier komisch.
Okay.
Und insofern war das zwar okay, aber hatte nicht wirklich viel mit Schauspiel zu tun.
Und da warst du aber, das war dann so in deinen Teens-Jahren?
Also ja, vorher sogar. Also okay, da war ich noch jünger. Ja, doch, also so 10, 11, 12, 13, ja,
okay,
14,
okay, ja. Ach krass. Und als dann, hast du vorher was gelernt noch im Osten? So, da haben wir ja, glaube ich, so Jobs zugeteilt bekommen, mehr oder
weniger. Nee,
oder
nee, zugeteilt nicht. Also es war, was eben auch lustig ist, ist, dass es auch nicht so einfach war, Wohnungen zu kriegen und auch nicht so einfach Lehrstellen zu bekommen.
Im Osten? Okay, das sind dann so...
So. Enzyklopädie. Ja, das weiß man nicht natürlich, klar. Also ich glaube, das war auch unterschiedlich, aber grundsätzlicherweise war das nicht so leicht, kann ich mich erinnern, an eine Lehrstelle zu kommen. Und ich wollte natürlich eigentlich gleich zur Schauspielschule. Das ging aber nicht, weil du erst 3 Jahre zur Armee musstest, also dienen. 3 Jahre. Weil sonst hast du das Studium nicht, weil es auch ein Hochschulstudium war. Du durftest sonst da nicht, ja. Und ich habe eben relativ schnell mich entschlossen, zu verweigern. Ich fand es schon immer falsch. Also ich finde,
Ich finde Armee falsch, auch wenn natürlich immer wieder das ein Thema ist im Sinne von deine Lieben zu verteidigen, deine, ich meine, das ist für mich sowas ganz Krasses, weil ich bin vielleicht ein Humanist, auch von meinen Großeltern her, aber kein Pazifist, weil ich weiß, wenn Menschen, die ich liebe, angegriffen werden oder so, bin ich. Und deswegen kann ich nicht sagen, ich bin pazifistisch unterwegs, weil kann ich nicht. So. Und das ist ja auch die Grundgeschichte dabei, dein Land zu verteidigen und deine Familie und die, die du liebst. Ich finde es ein wahnsinniges, riesiges Thema. Und hab damals eben verweigert. Ich wollte nicht zur Armee.
Ich finde, es ist aber auch einfach ein Unterschied, ob du einen Freund oder Familie verteidigst oder ein Land, wo dir halt irgendjemand sagt, die sind jetzt Feind. So. Also das ist ja so.
Auf fremde Menschen zu schießen, die dir selber persönlich gar nichts getan haben. Das ist ja sowieso dieses Absurde bei diesem Thema. Und Reinhard May, der Song von ihm, also und ich denke auch, wie kann man damit leben, dass man, ich habe einen Traum gehabt, da war ich dann schon im Gorki-Theater und war beim Wehrdienst, habe ich geträumt und es war klar, dass 3 oder 4 von uns zum Tode verurteilt sind und dann eben umgebracht werden. Mhm. Und da bin ich in meinem Traum zwischen allen Menschen hin und her gesagt, ey, habt ihr das gehört? Das ist so krass. Die werden sterben. Und alle waren irgendwie so, ja, naja, klar. Ich so, was? Wie wollen wir denn weiterleben danach, wenn das so passiert ist? Das ist doch nicht euer Ernst. Also so einen Traum hatte ich damals schon, dass ich irgendwie tief in mir drin gespürt habe, es ist ein Irrsinn, damit irgendwie umzugehen, zu sagen, naja, ist eben so, ne? Mhm. Also, das finde ich total krass. Und um den Bogen aber wieder zu deiner Frage zu führen, weil haben wir ja gleich noch ein ganz anderes Fass aufgemacht, war das so, dass ich Schule auch leider immer ganz schlimm fand. Mhm. Weil ich schon immer aufmerksamkeitsbedürftig, hibbelig, lieber mich mit Leuten unterhalten, als irgendwie zuhören und Tafelbilder abschreiben. Roman schreibt nie mit, stimmt. Und so, also wirklich, es war schrecklich damals. Also für mich ein innerer Druck, den ich erst später in meinem Leben verstanden habe und kennengelernt habe, der das verhindert hat, dass ich mich einfach mal einlassen konnte, darauf was zu lernen. Und weil zu lernen ist ja wunderschön. Nur begreift man es natürlich als junger Mensch weniger und wenn das System dann auch so ist, schulisch gesehen, dass die Lehrer meistens wenig Freude daran haben, einem Sachen beizubringen, ist es schwierig, das zu empfinden. Und insofern hat meine Mutter also schon gewusst, Schule findet der nicht geil. Es ist mir sau leicht gefallen zu lernen. Sie war immer ein bisschen neidisch auf mich, dass ich so einen Kopf habe, der ganz schnell ding, ding, ding so. Ich meine, ey, ich habe meine in der 10. Klasse, ne? Also kurz vorm Abi sozusagen, habe ich in Chemie in der mündlichen Prüfung eine 2 bekommen. Ich habe nichts von all dem verstanden. Null. Ich hatte es nur auswendig gelernt. Total absurd. Was ja heute auch ein Thema, finde ich so super, dass es auch darüber gesprochen wird, wie das anwendbares Wissen eben das Wichtigere ist. Und dann hat sie gesagt, du, mein Stiefvater kennt da jemand, der wiederum jemand kennt, dessen Frau ihm erzählt hat, es gibt so eine Lehrstelle als Elektromonteur. Mhm. Wie wäre das denn? Hat sie so gesagt. Mhm. Und ich, Vollidiot, habe irgendwie gesagt, ja, naja, okay, ne, dann mache ich das. Also weil weiter zur Schule gehen möchte ich nicht. Und dann habe ich eben Elektromotor gelernt und es war der Horror.
Okay, wie lange hast du das gemacht?
2,5 Jahre.
Okay. Und ist dann schon die Mauer gefallen? Oder?
Nee, ich war in der 10. Klasse, war ich 84. 84 bin ich aus der Schule.
Okay.
Und habe dann 2 Jahre gelernt.
Ja, okay.
Und habe dann eben mich am Ende dieser Lehre entschlossen, die ich auch zu Ende gemacht habe und so, jetzt irgendwas mit Theater zu unternehmen. Und ich wusste, als Elektromonteur kannst du als Beleuchter auch irgendwo hingehen. Und habe mich dann beworben und bin dann ans Theater. Und als ich dann im Theater war, das war die Zeit kurz bevor und während die Mauer fiel.
Okay, krass. Aber erstmal noch in einem Osttheater sozusagen.
Maxim Gorki Theater, ein großes, bekanntes Theater hier in Berlin. Hey. Was sich immer noch ein bisschen anfühlt wie zu Hause so. Okay. Also weil da habe ich 3 Jahre verbracht, die waren toll einfach. Das war.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis du dann vom Beleuchter deine erste Rolle spielen durftest? Also oder bist du von da direkt dann?
Ich bin danach.
Ich bin Beleuchter, aber ich will eigentlich.
Das war so da drin natürlich, also natürlich im Theater sowieso nicht möglich, aber ich habe da irgendwie viele Freunde und Lehrer getroffen, die mit mir dann auch, also Schauspieler, die mit mir geübt haben für die Schauspielschule. Also ich habe dann angefangen, mich zu bewerben. Mhm. Und das war auch genau in der Zeit, in der die Mauer fiel. Mhm. Und da eben in mir was getobt hat, was ich immer noch am wieder abbauen bin. Und zwar dieses sofort, wenn ich gesehen werde, kommt Theater an. Hi, na, grüß dich. So habe ich bei den Aufnahmeprüfungen einfach auch nie wirklich, glaube ich, gut spielen können die ersten Male. Also war immer so.
Ach so, genau. Du hast als Beleuchter gearbeitet. Und bist du dann auf eine Schauspielschule und hast aber währenddessen weiter als Beleuchter gearbeitet? Okay, dann bist
du. Da kam eine Zwischenstufe noch.
Ja.
Weil ich bin habe eine Freundin getroffen, die hat bei Fernsehen aus Berlin gearbeitet, FAP. Und das war's, gab's damals in am Neuendorfplatz hatten die ihre Studios und die hat mir gesagt, ey, ist doch cool, du, da bin ich jetzt als Moderatorin, komm da mal vorbei, guck dir das doch mal an. Mhm. Dann habe ich gedacht, das mache ich und war da. Und wir sind irgendwie gut miteinander klargekommen und mir war klar, okay, ich schiebe alles in den Wind am Theater, weil du bist nach 3 Jahren wärst du auch verbeamtet gewesen, glaube ich, oder so. Mhm. Und meine Eltern auch so, was? Ich so, ja, nee, ich bin da weg, ich muss zu Aufbruch zu neuen Ufern. Und hab dann da beim Fernsehen angefangen und hab da Schnitt gelernt, Moderation, Ton und war noch 2 Jahre bei dem Fernsehen. Fernsehsender hab ein eigenes, während der 90er ein eigenes wieder Lifestyle-Magazin gehabt mit jemandem, der wirklich super hochgezogen hat. Wir haben alles, was in Berlin auch in den 90er Jahren dann stattgefunden hat, so irgendwie dokumentiert und gefilmt und so. Und das waren echt geile Jahre. Und erst danach bin ich wirklich auf die Schauspielschule gegangen.
Ach krass, okay.
Also auch relativ spät.
Da war auch schon, das war dann quasi schon als Deutschland geeint war.
Sozusagen, also in den Anfangszeiten.
Ah, okay.
Genau.
Und wie war das mit deinem Outing? War das, das war wahrscheinlich dann noch in zu DDR-Zeiten, ne?
Auch schon später.
Ach krass.
Ja. Ich hatte eine Freundin.
Ach, krass.
Ich hatte ganz früh eine Freundin.
Okay.
Ich war 13, sie war 16.
Okay.
Und dann haben wir uns kennengelernt über die allererste Freundin, die ich hatte. Die dann, also die beiden Frauen waren dann nicht mehr so lange Freundinnen dann später.
Ja.
Und war dann mit ihr 13 Jahre zusammen, ja.
Hast du das noch gar nicht gecheckt, dass du schwul bist oder verdrängt? Oder bist du bi?
Das ist eine gute Frage. Also mit der trage ich mich natürlich seitdem schon rum. Und es gibt so wahnsinnig viele, das finde ich so toll, dass das jetzt so sehr betrachtet wird und auseinandergenommen wird, was das betrifft, gerade Sexualität.
Mhm.
Was so unglaublich viele, es gibt so unglaublich viele Spielwiesen.
Mhm.
Unterschiedliche. Und bei mir war das so, meine erste Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht, da war ich ziemlich jung. Das war vor meiner Freundin.
Mhm.
Also war ich 12,5 oder so. Also wenn ich heute eben dann mir Kinder angucke und denke, was, so alt war ich damals? Ach du meine Güte, ist ja total krass. Wahnsinn, für mich war das ganz selbstentschieden damals. Ich habe irgendwo jemanden auf dem Bahnhof gesehen, als ich mit meinen Eltern im Urlaub war und habe so gedacht, wow, es gab sofort so eine Explosion. Ich dachte, was ist denn hier für eine Energie zwischen uns?
Und das war aber ein Typ dann, oder?
Das war ein Typ.
Okay.
Das war ein Typ.
Okay.
Das war ja so verrückt. Und habe dann mit dem meine erste Erfahrung gehabt, so auf einem Bahnhofsklo tatsächlich, was super soft, super easy, super gar kein, ich fand's auch toll. Ich habe auch gedacht, wow, boah, was ist denn hier los?
Würde man heute aber
das ist ja toll.
Sexuell missbrauchen.
Absolut, das ist auch sehr streitbar, ich weiß. Verrückt, ich kann nur sagen, für mich war das so, wow, toll. Tolle, ich habe auch eine tolle Erinnerung daran und habe da, also, weil ich natürlich, ich beschäftige mich viel mit Trauma und auch mit Missbrauch und so und habe da natürlich nachgeforscht und auch überlegt, aber das war für mich, war ein voll okayes Erlebnis und danach aber habe ich dann mit 13 irgendwie, ich kannte meine Freundin vorher auch schon, mich doch entschieden, mit ihr zusammen sein zu wollen und wir waren dann füreinander letztendlich auch die Ersten, den Sex entdeckt haben. Sie hatte keinen Freund vorher, ich keine Freundin vorher. Und wir haben dann so über die Zeit, ich meine, ich war echt jung, 13, überleg mal, 40. Ich kann mich noch erinnern, dass dieses Austesten und Ausprobieren miteinander mich völlig, meine Hormone völlig zum Überkochen gebracht hat. Ich bin manchmal aufgewacht früh, war fast grün im Gesicht vor. Ich bin total fertig, weil es einfach für meinen ganzen Organismus schon nochmal viel zu viel war. Aber es war voll gut.
Mhm.
Also und für beide, glaube ich, ein super gutes Erlebnis. Und nach diesen 13 Jahren dann habe ich noch ganz kurz eine Freundin gehabt
Und da bin dann aber meinem allerersten Freund auf dem Alex nachts über den Weg gelaufen.
Ich habe ja die Theorie, dass alle Menschen ein bisschen bisexuell sind. So, also weil ich denke mir so, ich bin ja kein bisschen schwul, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wenn es jetzt nur noch Männer auf der Welt geben würde, dass ich dann nie wieder Sex haben würde, glaube ich nicht.
Der Quatsch,
so,
ne?
Also das genau. Ist ja auch man gewöhnt sich daran oder und ich wüsste sogar, obwohl ich nicht schwul bin, ich wüsste sogar, welchen Typ Mann ich gut
genau.
finde.
Genau. Ne, so, und das höre ich aber auch total oft, ja. Dass also Männer auch eben wissen, auch wenn sie Frauen als Partnerin haben und so, zu wissen, was finde ich sexy, was nicht. Und wenn man nur sagt, ich finde es sexy. Viel krasser für mich war ja noch zu entdecken, wo ich dachte, ja, ich bin jetzt halt eben schwul. Männer zu sehen, wo ich denken würde, wow, voll sexy, wie ich auf die stehe. Und dann stelle ich mir drin aber vor, wie das ist, wenn man sich küssen würde und so denke, nein, nee, das ist gar nicht das, was ich will. Nee, ich will die einfach nur umarmen und denen nah sein und die spüren. Das ist das, was ich will.
Also so quasi unterschiedliche Sexualität zu unterschiedlichen Personen.
Voll.
Ne?
So.
Also auch, ja, verstehe.
Weißt du, also das ist so unterschiedlich. Und trotzdem muss ich eben sagen, dass obwohl die sexuellen Erfahrungen, die ich mit meiner Freundin hatte, voll gut waren und ich die richtig genossen habe, es war in keinster Weise irgendwie so, dass ich so dachte, was soll denn das jetzt? Und, sondern es war voll gut. Aber es ist eben so, wenn ich darüber nachdenke oder nachdenke, wenn ich nachspüre, ist, was mir wirklich in die Lenden haut, sind halt Männer, die ich sexy finde.
Hast du denn danach nochmal in deinem Leben es mit einer Frau so probiert, um nochmal so rewind zu gehen und zu denken, so, das fand ich ja damals gut, das probiere ich nochmal? Oder das Verlangen gab es dann gar nicht? Oder?
Also ich hätte Lust. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß, okay. Hat sich nicht ergeben.
Ja.
Nein, also ich glaube auch, das hat aber viel mit der Psychologie zu tun. Also auch im Sinne von, wie ich groß geworden bin, weil ich bin nur mit Frauen groß geworden. Meine Großmutter, ihre Freundin, die Freundinnen meiner Großmutter, meine Mutter, meine Tante. Und ich glaube, dass diese starken, krassen Frauen um mich herum zu haben, hat irgendwas auch mit mir gemacht, weil ich gemerkt habe, Sexualität und Sex hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und wenn ich mir das vorgestellt habe, jetzt vor allen Dingen später, in meinen späteren Jahren, habe ich richtig Angst bekommen, wenn ich denken sollte, ich müsste einer Frau so vertrauen, dass wir uns nahe kommen. Und habe gemerkt, da liegt es auch ganz viel, dass ich so ein Misstrauen habe vielleicht in mir drin, bei diesem sich näher kommen, so, weil Intimität ist ja mitnichten vor allen Dingen gleichzeitig Sexualität, sondern Intimität kann ja auch ganz ohne Sex total anwesend sein und ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil, auch unter Freunden, für gute Freundschaften, für sich näher kommen, dass es auch gibt ganz viel intime Momente, die nicht gleichzeitig auch was Sexuelles haben. Ich weiß noch, ich habe mich mal unter Ecstasy im E-Werk damals, ein so geiler Club in den 90ern, habe ich mit meinem besten Freund rumgeknutscht, der auch gar nicht schwul ist oder zumindest keine Affinität hat zu Männern. Und das Lustige war, das war voll zärtlich. Das war gar nicht sexy. Es war wie, als würde man eigentlich nur so eingekuschelt miteinander liegen und so. Aber es war richtig Zungenknutschen und es war auch nicht, sondern es war irgendwie ganz richtig und schön und gut und warm und nah. Ohne, dass es eine sexuelle Komponente hat. Verrückt.
Ja, ja.
Also auch wenn ich so denke, eigentlich total durchgeknallt. Aber es war wirklich so, daran kann ich mich total erinnern. Er auch.
Es ist ja auch tatsächlich so, zum Beispiel in der arabischen Kultur, obwohl die ja tendenziell auch homophober sind, fassen die sich ja unheimlich viel an. Also wenn du jetzt mit arabischen Freunden, die sind ja direkt Küsschen und so, ne, die sind ja viel, viel körperlicher Männer zueinander
als
so westliche, ne.
Ja, das ist wirklich was anderes, das spüre ich, dass man diese Körperlichkeit untereinander mehr zelebrieren kann, weil es vielleicht ein gewisses Vertrauen gibt, wäre auch wichtig. Also fände ich toll. Ich glaube, es geht immer um Vertrauen irgendwie. Und das ist, glaube ich, das Härteste zu erlangen.
Und wie war das Outing für dich? Weil ich denke mir so, also ich komme ja noch aus einer Zeit, und ich bin ja ein bisschen jünger als
unwesentlich.
Wo auf dem Schulhof schwul noch das ein Schimpfwort war, ist bestimmt in manchen Gegenden auch immer noch so.
Klar.
Ne? Aber es ist zumindest, das wurde auch nicht hinterfragt. Also zumindest heute wird es ja zumindest hinterfragt, ist das,
ja, also
sollte man das machen, ne?
Es ist ja so, dass ich eben schon dann in eine Zeit hinein meine Sexualität entdeckt habe, wo es schon
offener wurde und wo das weniger eine Rolle gespielt hat. Ey, die wilden 90er, Alter, da ist sowieso alles explodiert.
In der Theaterszene oder in der Künstlerszene
auch noch.
War es ja auch noch mal toleranter, als wenn du jetzt nicht...
Nee, finde ich nicht.
Also ich hätte jetzt gedacht, wenn jetzt eine Lehre als Bankkaufmann gemacht hätte, da wären weniger Gleichgesinnte gewesen als am Theater. Würde ich jetzt denken.
Hätte ich auch gedacht, aber das war wirklich nicht so. Die einzige Schwuchtel sozusagen im Gorki-Theater, als ich da gearbeitet habe, ich darf das als Schwuchtel ja sagen, war damals Bernd. Ein Ankleider, der auch wirklich eben, der war genau dieses Effeminierte und hatte ein bisschen und so, das war der Einzige und alles immer so, naja. Also es gab Berührungsschwierigkeiten einfach. Also dass das so unbekannt war. Und ich habe mal in einem Film mitgespielt, da ging es eben auch darum, dass man eben in der Schulenszene dreht und so. Da war das, als wir die Lesung gemacht haben vom Drehbuch und so, hat man schon so gesagt, bei denen macht man und die machen und haben ja und so. Wo ich, wenn ich mein heutiges Selbstbewusstsein gehabt hätte, damals aufgestanden wäre und gesagt hätte, Entschuldigung? Was soll das denn hier? Die haben und bei denen ist, gibt's jemand? Ist da jemand, der irgendwie eine Ahnung hat und so? Das war damals auf jeden Fall nicht so. Gar nicht. Was man denken würde, aber war gar nicht so. Und heute eben, weil dieses Selbstverständnis zu bekommen, weil du nach Coming Out gefragt hast,
ja.
Hat ganz viel mit meinem Mann zu tun. Also, dass ich...
Hast du da schon lange kennengelernt?
Nee. Wir sind jetzt seit 22 Jahren zusammen.
Ach, krass, okay.
Aber ich habe mich vorher schon sehr damit
Also, war...
Es war schwierig.
Okay.
Also, sagen wir mal so, im Freundeskreis war es total süß. Weil als ich den ersten Mann mit nach Hause gebracht habe damals, 3 Tage Thomas nenne ich den immer, und in der Küche gesessen habe mit all meinen Freunden von damals und dann wir angefangen haben mal so rumzuknutschen, da haben die wie so 14-jährige Mädchen im Kreis neben uns jetzt und so und waren total süß, weil das war für die schwierig, aber überhaupt nicht abwehrend und auch nicht abwerten.
Also das eine ist ja so ein bisschen die Angst selber davor oder die Berührungspunkte, weil es man nicht kennt und dann geht der Mensch ja schnell in eine Abwehrhaltung und dieser wirkliche Hass, das finde ich, das muss man auch nochmal unterscheiden.
Da liegt ja viel mehr drunter, dass man sich bedroht fühlt. Weil du sonst sagen müsstest, wieso soll ich das denn hassen? Wieso regt mich sowas so auf? Das haben wir doch generell. Du bist doch betroffen von was dich wütend macht, weil irgendwo im Winkel, und ich sage nicht, dass die alle ja sowieso schwul sind und deswegen so wütend, gar nicht, weil es ist ein viel größeres Thema, was da getriggert wird, so mit Fremdheit und so. Aber letztendlich ist für mich das so, dass wenn mich irgendwas innen drin wirklich, wirklich aufregt und ich eine Krise kriege bei dem Thema und der Sache und die, man kann ja, ich finde, du könntest im Grunde genommen ganz einfach, finde ich super interessant, Menschen fragen, was findest du an Leuten oder an Menschen einfach am allerbeschissensten? Und wenn man dann eben nicht so wie ich schon Hintergedanken hat, sondern eben ganz gerade heraus antwortet, glaube ich, kann man ziemlich viel, wenn man sich zuhört, darüber mitbekommen, wie so die Dinge im Dunkeln von einem selber schlummern, die man gerne nicht sehen möchte und denen man sich gerne nicht zuwenden will, weil die eben viel zu schmerzhaft sind.
Ich finde, ich habe ja auch immer mal gesagt, das hatte ich mal auf eine Diskussion, als ich aus Jordanien geflogen bin und mit einem ganz, also ein ganz schlauer Typ hat dann neben mir gesessen und der war politisch, also er war wirklich ein schlauer Typ, hat in London studiert, ne? Und da habe ich erzählt, so was ich mache mit meinem Podcast und so. Und dann sind wir über das Thema Homosexualität gekommen und auf einmal war diese ganze Intelligenz weg, ja, und der hat so dumme Sachen gesagt, ne? Und was ich immer sage, wenn du wirklich stockhetero bist, ne, dann freu dich doch einfach über jeden Schwulen mehr auf dieser Welt, weil umso mehr Frauen bleiben für dich.
Aber stockhetero ist auch so geil. Mehr. Ey, du bist doch stockhetero. Erzähl mir doch nicht. Ja, voll. Aber das meine ich.
Das ist
weißt
so.
Du, dass du so getriggert bist bei Sachen, die eben ganz in deiner Tiefe eine Zerbrechlichkeit besitzen.
Ja.
Und etwas, was du dir selber noch nicht angucken wolltest. So, ich glaube, darum geht's viel. Weil natürlich sind wir Vermeider, glaube ich, als Menschen. Sowieso Volkssport, ne? Also ich auch gerne verallgemeinern. Juhu! Wir sind, die haben und so. Nein, jeder Mensch ist auch individuell einfach ganz besonders logisch. Aber es gibt eben so bestimmte Muster, die, nach denen, glaube ich zumindest, wir funktionieren. Und ja, da gibt's halt Dinge, wir vermeiden Schmerz. Wir wollen, wer will schon Schmerz? Außer wenn es eben natürlich vielleicht mit Sexualität zu tun hat, klar. Ja. Aber grundsätzlich gerade seelischen Schmerz, glaube ich, versuchen wir zu vermeiden und erzeugen, glaube ich, dadurch unglaublich viel großen seelischen Schmerz. Aber ich glaube, je weniger du auf was reagierst, und dem offen, weißt du, für mich sind die schönsten Momente, wenn ich ganz offen eine Situation oder Menschen betrachten kann und die einfach ohne was zu beurteilen mir ansehen darf und denken, ah, wow, ah, so mit einem Erstaunen, so ein kleines Erstaunen in mir drin. Ah, oh, das liebe ich, weil dann ist mein Kopf ausgeschaltet, dann kann ich die Welt reinlassen. Mhm. Weil ich finde, mit all meiner Beurteilung und all dem, was da bei mir läuft, sperre ich ja das Leben komplett aus. Weil ich ja immer schon eine Meinung habe und immer schon so, ah, ja, so eine, wo ich dann irgendwann merke, ey, du hast doch sowieso, ganz grundsätzlich, ist so. Das war auch ein großes Erstaunen für mich. Aber habe ich irgendwann so ein bisschen begriffen, ganz grundsätzlich hast du selber, Icke, doch gar keine Ahnung von allem nicht.
Ja.
Ist so.
Ja.
Weil das Leben ist so riesengroß. Es gibt so viele Dinge, von denen ich noch nie was gehört habe. So viele Kulturen, so viele Länder, Menschengruppen, Formen und Arten des Zusammenlebens. So viele Dinge, von denen ich noch nie was gehört habe. Wie geil ist das denn?
Ey, da, wo du sagst, viel mit Reisen und so und Länder und Kulturen. Ich habe immer das Gefühl, ich merke, dass ich mich oft sehr gut mit Menschen unterhalten kann, die sehr viel gereist sind, die sehr viel andere auch so. Man kann auch ganz anders leben als wir hier leben. Die Leute, die das checken, dass das hier irgendwie das nicht das Nonplusultra unbedingt ist, wie wir leben so. Ne?
Ja, ich glaube, haben viele auch schon, also viele Schriftsteller und auch Philosophen haben das auch, glaube ich, schon formuliert. In früheren Jahren das Reisen eben bildet.
Ja.
Weil du einfach begreifst, das, was dich umgibt, was für dich normal ist, wo du denkst, ja, ist eben so. So ist es. Und so war es schon immer und wird auch immer bleiben. Ist einfach mal Quatsch. Also ja. Weil nichts ist so, wie es ist. Und ja. Zwar gar nicht.
Ja.
Und das ist total beängstigend.
Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn man ja auch darüber, wenn man jetzt überlegt, was ist der Stand vor 30 Jahren? So, wie haben wir da über Sachen gedacht?
Mhm.
Und heute ist ja alles anders.
Alles.
Wer weiß, ich meine, vielleicht in 50 Jahren, ich bin jetzt kein Vegetarier, aber vielleicht kann man sich in 50 Jahren nicht mehr vorstellen, Fleisch zu essen. Was für Barbaren die früher waren, wären die Leute wahrscheinlich, oder könnte es zumindest sein,
dass kann das total verstehen im Sinne von, wenn ich Menschen treffe, zum Beispiel, die auf dem Dorf groß geworden sind oder eben auch aus anderen Kulturen, wo Tiere an sich einfach eine ganz andere Rolle spielen und eben ganz anders, ist klar, gerade auf dem Dorf, Kühe und so, das ist ganz klar. Ich arbeite öfter in der Schweiz, ja, die sind eben dafür zur Fleischgewinnung.
Mhm.
Ich kann nicht. Das ist, ich esse immer wieder Fleisch, aber wenn ich das selber schlachten müsste, wäre ich Vegetarier.
Okay.
Also keine Chance. Ich finde es gar nicht normal und gar nicht so, naja, logisch, muss ja, ist ja, dafür ist es ja auch. Nee, könnte ich nicht.
Mhm.
Ist jetzt auch sehr. Ich müsste unbedingt Vegetarier sein bei dem, was ich da fühle, weil ich finde, jedes Lebewesen, jedes hat, ich finde es ganz schwierig auch, Fliegen zu erschlagen und so.
Ja? Oh nee, das
tut mir so leid. Nee, aber ich mache das auch natürlich, weil sie nerven mich zu Tode. Ich krieg das nicht gebacken, aber ich denke dann auch, guck dir mal so eine Fliege an. Das ist ein Kunstwerk.
Ja.
Diese Augen, die alles, wie das funktioniert. Diese Flügel, so toll. Und man selber klatscht dann so drauf. Mücken, ätzend. Aber auch da, oder Zecken. Oh, schlimm, weil ich in der Natur mehr lebe und mit meinen Hunden unterwegs bin. So, ist natürlich auch ein Thema. Und ich muss die dann einfach auch knack. So. Aber ich finde es grundsätzlich eigentlich schlimm. Und dann merke ich aber auch, dass mit der Empfindlichkeit kann man eben auch echt an Grenzen gehen, wo du wirklich vorsichtig sein musst, weil wenn ich dann bei Schnittlauch, den ich draußen im Garten abschneide, auch denke, so, oh, Alter, ich muss ja irgendwie auch noch leben.
Ja, ja.
Aber es gibt diese Stelle in mir, die Leben an sich und Lebewesen jeglicher Art so verehrt für einfach, dass sie da sind. So.
Also Ich muss tatsächlich sagen, wir waren vor 2 Jahren waren wir im Amazonas und haben wirklich so Survival gemacht, in der Hängematte schlafen oder in so kleinen Dingsen. Und da war wirklich so, ja, es gibt Reis und wenn du was fängst, dann kannst du auch das dazu essen. Ne? Und dann haben wir halt auch Fische gefangen und so selber, natürlich unter mit einem Guide. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand das irgendwie gut und auch ehrlich. Also dieses Hey, also ich finde auch gut, wenn man sieht, dass das ein Tier ja. ist. Und also das wird ja zum Beispiel auch, das sagen ja Köche auch, wenn du eine Kochausbildung machst, gehört dazu, dass du siehst, wie so ein Tier ein Bolzenschussgerät reingeht. Einfach damit du auch siehst, was verarbeitest du das. Und das finde ich ehrlich. Auch so, auch wenn du in arabische Länder mehr reist, wo du dann wirklich so das da hängen siehst und so. Ja. Also ich finde, für mich ist es ehrlicher, als wenn ich irgendwelche Nuggets sehe, die, was ja auch ich esse ja auch gerne, aber ich finde es schon noch ehrlicher.
Ich verstehe genau, was du meinst. So, ne? Da komme ich ja auch her. Also ich habe dann früher auch immer gesagt, um das zu verteidigen, dass ich Fleisch esse, so, ja, und wenn ich eben irgendwo in der Wüste bin und dann fällt ein Löwe über mich her und frisst mich, ist dann halt so ding, 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 ding. Da sind wir genau wieder an was ich auch ein ganz schwieriges Problem finde, und zwar diese riesen abgrundtiefe entsetzliche schwarze Schlucht zwischen Theorie und Praxis. Mhm. Also weil du, da hat bei mir gerade was mitgeschwungen, als du gesagt hast, Survival, Hängematte und so. Ja. Und wir alle denken, glaube ich, ganz viele so, oh, wow, voll cool und so. Und ich kann mich erinnern, ich bin auch mal mit Leuten weggefahren. Da war einer dabei, der eben so Bäume besteigt, also so hochgeht und alles sich auskennt mit so Seilen und so. Und der hat gesagt, hier, guck mal, da steht doch diese riesen alte Eiche. Im nächsten Jahr bringe ich mal Hängematten mit und dann übernachten wir alle in dieser Eiche so in Hängematten. Ich so, oh, wow, voll geil, ist das schön. Oh, so Vorstellung. Das nächste Jahr kommt. Er hängt die da so rein. Also erstmal so Brumme so. Am Seil schon hoch, war schon richtig kacke. Mhm. Also fand ich schon richtig schlimm. Und dann bin ich in dieser Hängematte gelandet, so mit dem Gürtel und so. Und dann so gunk. Und hab da so gelegen und dachte so, um Gottes Willen, ist ja grauenerregend. Aber gut, jetzt bin ich schon mal hier. Dann bleibe ich mal. Wird schon irgendwie. Es wurde kalt. Es wurden Mücken. Mein Seil verrutschte, dass ich mit meinem Becken weiter oben hing und nicht mehr runter konnte. Es war unbequem. Es war grauenvoll. Wenn ich jetzt runtersteige, komme ich nie wieder hoch. Ich muss auch. Oh Mist, ich muss aufs Klo. Es ist die absolute Hölle. Ich hasse alles daran.
Ja?
Und bin dann irgendwann runtergestiegen und wusste, hier bin ich mal wieder dieser Kluft aufgesessen zwischen Vorstellung und Praxis.
Krass, bei mir war es wirklich so, ich war wirklich, also es war mir das tollste Erlebnis, weil ich mir gedacht habe, boah, was du kannst. Also so, das geht.
Klar,
das geht. Ich habe natürlich auch nur 4 Stunden die Nacht geschlafen, aber es geht. Und klar, wir hatten natürlich auch einen Guide, der uns gesagt hat, was wir essen können und was wir nicht essen können und wo wir ein bisschen aufpassen müssen. Ne? Aber so theoretisch ist es, hat funktioniert. So, und als der Guide dann zu mir gesagt hat, ey, das war gut mit dir, also mit dir, das würde funktionieren.
Hat
dich
empowered.
So, das war, dass ich, wenn du in so einer Luxuswelt lebst, wo du hier Amazon bestellst und hier die Nuggets, und dass das geht, hat mir irgendwie, fand ich großartig.
Ja, ja,
ein großartiges Erlebnis, zehre ich total von, muss ich ehrlich sagen.
Das ist super cool, ey. Also das verstehe ich voll. Ich sag ja, wir sind ja alle auch so unterschiedlich, ne? Mhm. Also, und irgendwie, ja, ist das, also war ich auch noch nie, ich glaube, weil wir immer so improvisieren mussten, auch im Osten, so war mein Gefühl, auch Ostzelte aufbauen, Horror, funktioniert nie, auf keinen Fall, und sind auch viel zu klein und so. Das habe ich dann auch mit meiner Freundin irgendwie erlebt, als wir dann mit ihrem Zelt, was sie da hatte, ich glaube, es hieß Bansin oder so, sind wir dann in unseren ersten eigenen Urlaub gefahren und haben festgestellt, schade, das Zelt ist so klein, dass wir nicht mal in Ruhe irgendwie Sex haben können da drin, weil die ihre Schenkel, also ihre Knie, links und rechts rausgucken und so. Es war so dumm. Und irgendwie gibt es diesen Gedanken von improvisieren müssen und mit so wenig wie möglich auskommen. Hatte ich doch schon. Muss ich jetzt schon wieder?
Mhm.
So, also das ist, glaube ich, was da so drunter liegt für mich. Bequem sein, wenn ich dann mal, und ich bin auch Atemtherapeut, und habe das gelernt und war da in Amerika und da waren wir eben auch mit Zelten unterwegs. Es war wahnsinnig schön.
Mhm.
Wenn ich mich dann drauf einlasse, ist das gut. Ich habe immer ganz schnell viel Abwehr. Ganz schnell viel, oh nee, und so. Na gut.
Mhm.
Und dann,
oh wow, wie schön. Ja. So, so ist die Abfolge immer bei mir.
Lass uns mal auf deine Story wieder ein bisschen kommen. Also du hast dann eine Schauspielausbildung gemacht.
Ja.
Das war schon danach 90 oder so mitten rein.
Mitten rein, genau. Mitten rein. Das war so 90, wo? 91 habe ich an der Ernst Busch angefangen.
Okay.
Und bin dann aber, weil ich irgendwie super gestruggelt habe, an eine Privatschule gegangen. Mhm. Und hab dann bei einem ehemaligen, also bei einem Schauspieler noch vom Gorki Theater, der hat diese Schule gegründet und hat die auch geleitet und hab dann bei tollen Leuten Unterricht gehabt. Also auch wieder mit Dozenten von der Busch, weil die eben auch wieder sehen mussten, wo haben sie noch andere Jobs, während es diesen ganzen Umbruch gab. Und hab dann eben 4 Jahre studiert und bin danach mal sofort auf Tourneetheater gegangen.
Theater, also ja. erstmal Theater.
Naja, nicht ganz. Ich habe auch während der Ausbildung schon angefangen, für den Mitteldeutschen Rundfunk zu arbeiten, allerdings da mit einer Puppe auf dem Arm.
Das heißt?
Es gab ein Format, die Sendung hieß Alles Gute. Das war so eine Sendung, da hat man immer so, wurden Briefe hingeschickt und da hat eine Moderatorin dann, die auch alle kannten, gerade im Osten auch, dann so immer vorgelesen, wer wann Geburtstag hat und herzliche Glückwünsche von dem und dem und dem und extra das Lied für sie ist hier, da und da und da. Und da gab es dann so ein Schwein, das Alles Gute Schwein Max. Und das hatten die, Format hatten die entworfen mit einem Bauchredner, der dann eben selber mit so einem Anzug da immer stand und dann das Schwein so hatte und dann so, hallo, Sie haben also heute
na, das ist ja schön, dass du da jetzt da bist.
Und so, also krass. So Sachen irgendwie, aber ich, mit mir, das hat nicht funktioniert mit diesem Typen.
Das war sensationell. Wo kommt das her?
Nee, aber es ist auch schlimm, also eigentlich ist es total falsch, ich kann das gar nicht. Aber die wollten dann nur mich also als Puppenspieler haben und dann bin ich mit diesem Schwein auf der Hand halt überall rumgereist und habe die Leute immer überrascht mit ihren alten Schlagerstars, ne?
Ja.
Und mit so Sachen, die wir organisiert haben, Fallschirmspringen und so weiter.
Na, wo ist denn das Geburtstagskind? Na, wo ist es denn? Na? Also, recht herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, und alles, alles Gute, weißt du? Deine Kinder haben mich nämlich heute herbestellt.
Das habe ich mir schon beigedacht.
Ja, ja, und sie wollen dir recht herzlich danken für alles, was du für sie getan hast. Und ich habe natürlich wie immer auch eine Überraschung mit.
Ach, ach du Schande.
Auch mir.
Dinge, wo die Leute dann so, wow, krass, das ist ja geil. Da habe ich also schon beim Fernsehen gearbeitet, aber eher mit einer Puppe.
Ja.
Und da habe ich auch meine erste, bisher einzige auch TV-Auszeichnung bekommen. Und das war der Rab der Woche. 98. Steht bei mir zu Hause eine sehr schwere Figur aus Beton gegossen. Dieser Oscar mit dem Fernseher auf dem Buckel.
Krass, wofür hat er den nochmal vergeben?
Schönes durchgeknallteste Ding, was er hatte. So, ja, 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 genau.
Hatte dir das, warst du selber dann beim Rab zu Gast?
Ich war in der Sendung.
Ach, was?
Ja, ja, zweimal.
Echt? Ja.
Ja.
Ach, krass.
Das war auch total krass, weil ich hatte total Angst. Ich bin da mit dem Schwein hin. Also erstmal hat der Intendant vom MDR mich zu sich gebeten und hat gesagt, also ich will es mir mal klarstellen hier von Anfang an. Also wir können diese Puppe auf keinen Fall verraten. Wenn Berliner sechselt, ist immer schlimm. Ja. Eigentlich, da es tut mir leid. ich habe gesagt, klar, ich fahre da hin, das ist, weil ich wollte da unbedingt hin.
Ja.
Und es stand auf der Kippe, ob ich da hin darf oder nicht.
Vom WDR aus.
Vom MDR aus, ne? Genau. Und habe dann so gedacht, ich will aber. Und da habe ich gesagt, na klar, gar kein Problem. Und habe dann aber gemerkt, wie sehr ich das auch verteidigen musste, vor allem beim zweiten Mal. Beim ersten Mal bin ich da nur rein, war live dabei, habe so gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich zerrt er mich da nicht hinter der Couch vor. Heute hätte ich gedacht, wäre okay gewesen. Aber damals... Und hab dann da gesessen und hab ihn erstmal richtig angerülpst, so. Also so. Und wir haben uns, es gibt kleine Ausschnitte im Netz, aber nicht so viele. Ich selber finde es immer schwer, die werden auch immer wieder rausgenommen, aber von der Sendung gibt es schon ein bisschen was zu sehen. 98, ich meine, ja, ne?
Ich werde es googeln.
So. Und dann das zweite Mal bin ich auch nochmal hingefahren. Und da war es dann so, dass die Trailer drehen wollten, so wo das Schwein irgendwie so, hier, wir ficken dich mal durch und so.
Ja.
Da habe ich gesagt, würde ich gerne, finde ich lustig, aber ich darf nicht und so. Und dann haben wir so verschiedene andere Sachen gemacht, das war auch okay.
Ja.
Aber es war ein super Spaß auf jeden Fall.
Aber in der Sendung war der korrekt zu dir? Also du bist
voll.
Nicht der...
Nee, der war total nett. Der war eher, also er ist mir eher ängstlich vorgekommen.
Mhm. Ja, war aber noch die ganz frühe Zeit. Ne?
Ja, ja.
Noch nicht so ein Superstar wie er
dann. Ich glaube, er war unterwegs dazu.
Ja, ja, ja.
Auf jeden Fall. Aber er war, total kollegial. Super nett, super angenehm.
Mhm.
Voll.
Krass, spannend.
Also das ist parallel gelaufen. Theater spielen und fürs Fernsehen diese Sendung mit dem Schwein machen.
Mhm. Ich habe das Gefühl manchmal, wenn man Schauspieler ist und Schauspielunterricht nimmt, verliert man dann ein bisschen so Schamgefühl, und ich meine im positiven Sinne, so dass einem, weil man so
im besten, frei ist. Im besten Falle.
War das bei dir so? Ist das?
Das ist später erst passiert.
Ja.
Ich habe später erst durch verschiedene andere Lehrer auch gelernt, wie du dich auf die Figur und den Charakter ganz einlässt, dass du selber als Mensch gar keine Rolle spielst, weil du stehst irgendwie bestenfalls in der Ecke hinten. Innerlich und guckst dir zu, was du den Charakter mit deinem Körper machen lässt. So mal ganz plump erklärt. Und da darf Scham gar nicht anwesend sein. Also weil das Scham kommt ja auch aus einem Bewertungssystem in dir selber, aus so einer, und das ist, kann ich schon sagen, habe ich mit den Jahren Gott sei Dank komplett verlernt. Also das ist total gut. Du kannst dich dem echt hingeben, was immer da los ist und was immer da los sein soll. Auch für die Rolle heißt es ja, dass du eben dich ganz hineinbegibst. Und
ich finde das nämlich super, weil ich habe nichts mit Schauspielerei zu tun, aber ich und ein guter Kumpel von mir, wir haben bewusst mal, als wir so 20 waren, haben wir gemerkt, wie viel Angst wir davor haben, Frauen anzusprechen. Weil man natürlich Angst vor der Zurückweisung hat und vor... So. Und da haben wir bewusst Sachen gemacht, die wahnsinnig peinlich sind, einfach um uns Scham abzutrainieren. Deswegen finde ich, das finde ich.
Geht das? Hat es funktioniert?
Ja.
Wirklich?
Ja, also ja, ja.
Finde ich super,
also,
interessant.
Ich bin nicht mehr so schamvoll, wie ich es früher war, aber ich habe, also das Ding ist ja, du kannst ja trainieren, das hat ja was mit Zurückweisung zu tun, ne? Was sollen die Leute da denken?
Na, vor allem, was denkst du so, über dich?
Aber wenn du dich zum Beispiel einfach mal irgendwo auf einem Platz oder wo viele Leute hinstellst und einfach mal irgendwas so ganz Stranges machst und alle Leute, so dass alle Leute denken,
Oh wei,
was ist das für einer? Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann merkst du, und das aushältst, dann merkst du, das ist ja eigentlich jetzt auch nicht so schlimm, dass das passiert. Es ist ja egal. Genauso wie es auch egal ist. Ich meine, wenn du zum Beispiel eine Frau ansprichst, in meinem Fall, oder Menschen, ist ja egal. Die krasseste Zurückweisung, ich finde dich total hässlich, ich habe gar keinen Bock auf dich, verpiss dich. Das ist ja das Schlimmste, was dir passiert.
Was man sich vorstellt.
So, ja, und erstens passiert das genau nie, weil wenn du jemanden ansprichst, sind die meisten Leute nett. Und zweitens, selbst wenn das passiert, sagt das ja viel mehr über diese Person aus, dass der auf ein Kompliment so reagiert und weniger über mich. Aber das muss man ein bisschen üben. Also ja.
Und vor allen Dingen, das ist natürlich eine zutiefst seelische Angelegenheit. Also weil ich kann nur sagen, ich kenne es gut. Gerade jetzt, also wo ich älter geworden bin und als älterer Mann, kenne ich diese Schüchternheit wahnsinnig gut. Eigentlich bin ich auch immer ein wahnsinnig schüchterner Mensch gewesen, also gerade wenn es um die tieferen Dinge geht. Mhm. Weil du auch denkst, also jetzt geht's zum Beispiel, wenn ich mal wirklich beim Ausgehen oder so zum Beispiel jüngere Männer treffe und du merkst, okay, da ist eine Verbindung da und so, werde ich einen Teufel tun, irgendwie den ersten Schritt zu gehen, weil es einfach, ich möchte nicht jemand sein, der so ist, wie ich es vielleicht erlebt habe, als ich mal jung war oder so, sondern will da Platz lassen dafür. Manchmal zu viel auch. Ich habe schon gehört, danach, ich habe mir so gewünscht, dass das, du mal ne? Also das, was du genauso kennst.
Ich weiß es genau.
Deswegen meine ich ja, es gibt gar keinen Unterschied. Das finde ich auch so wichtig immer, wenn ich darüber erzähle, ich habe beides erlebt. Ne? Also ich habe die Beziehung mit meiner Freundin erlebt und jetzt die langen Jahre Beziehungen mit Männern. Es sind Menschen. Es gibt keinen Unterschied. Das ist mein Credo. Auf verschiedene Arten und Weisen kann man wieder sagen, ja, der Unterschied ist riesig. Es ist beides. Aber was die Zwischenmenschlichkeit betrifft, ist das ganz, 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 ganz genau das Gleiche, würde ich sagen. Weil diese Ängste, abgewiesen zu werden, oder eben komisch angeguckt zu werden, was ich eben wirklich finde, es erzählt auch wieder viel über einen selber. Weil wenn du denkst, jemand könnte dich so oder so angucken oder abwerten oder so finden, gibt's diesen Gedanken in dir auch schon.
Mhm. Aber es ist ja auch total menschlich, ne? Also der Mensch will geliebt werden. Der Mensch ist ja ein soziales Tier. Wir sind ja keine Einzelgänger. Voll. Und das ist schon auch wichtig. Also ich muss ehrlich sagen, es geht mir heute noch so. Also wenn ich habe das zum Beispiel, diese Ablehnung konnte ich ganz gut im Swingerclub lernen, weil du hast einfach Tage, wo du einfach da die schönsten da hast und manchmal sagst selbst die mittelheiße, nee, du nicht.
Nee, lass so, mal. Ne? Das ist eine energetische Sache.
Genau. Ne? Ja. Und ich merke, also heute, es ist immer noch so, also wenn ich krasse Ablehnung kriege, dass ich merke, so,
auf jeden Fall.
Genau. Und dann, aber dann ist ja cool, wenn man dann so, dann sag ich darüber, dann denke ich so, krass, da ist er wieder. Das mit mir macht. Ich habe jetzt schon so viel erlebt und es passiert trotzdem noch so. Ja. Aber diese Gefühle zuzulassen, glaube ich, ist zumindest für mich der Key.
Dann. Unbedingt.
Und vor allem diese Gefühle auch spannend zu finden. Richtig. Also überhaupt zu denken, warum triggert mich das denn jetzt? Genau. Oder warum, was passiert denn da mit mir?
Voll.
So, das finde ich super spannend.
Finde ich total richtig.
Ja.
Und das ist auch das Allerstärkeste. Also ich finde, wenn Menschen das zulassen können, ich finde es so mutig, diese, wie wir sie nennen würden, negativen Gefühle zuzulassen. Diesen Schmerz, dieses sich klein fühlen, dieses, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das eben irgendwie da sein zu lassen und anzunehmen.
Aber da muss ich auch wieder sagen, das habe ich ja schon ein paar Mal im Podcast erzählt, das hat halt auch einfach Glück zu tun, was ich hatte, dass ich halt so ein Urvertrauen von meinen Eltern bekommen habe und dass ich ganz in einer ganz tollen Familie groß geworden bin. Und ich sehe ja bei mir, was ich trotzdem fühle. Und dann denke ich mir so, ey, wie ist das für jemanden, der als Kind nie Liebe erfahren
hat?
So, und das finde ich auch immer, wenn man heutzutage, so wird ja viel darüber geredet, über Privilegien, die man hat. Als Weißer, als Hetero, als was auch immer. Ne? Mhm. Und ich denke immer nur so, ey, mir wird viel zu wenig über das krasseste Privileg geredet, was es gibt, nämlich in Sicherheit mit einem tollen, tollen Eltern aufwachsen.
Absolut.
Also ich wäre viel lieber ein schwuler, schwarzer Mann, der ganz tolle Eltern hat, die aufgepasst haben, als ein weißer, vernachlässigter Heteromann. Ne? Weil ich glaube, das ist halt auch immer, du wirst keine Grausamkeit entsteht meiner Meinung nach nur durch innere Verletztheit. Du wirst keinen wirklich innerlich glücklichen Menschen finden, der gleichzeitig grausam ist. Also vielleicht noch irgendein Psychopath, Ausnahmen besteht die Regel, aber eigentlich glaube ich da zumindest nicht dran, dass das.
Ich glaube auch, dass das so aus die Grausamkeiten, die entstehen und dass sich gegenseitig beschissen behandeln, aus einer tiefen inneren Verletzung heraus entsteht. Absolut.
Ja, das merkt man ja so in seiner täglichen Beziehung. Wann blöcke ich meine Freundin mal blöd an, wenn es mir selber nicht gut geht, dann fange ich eher den Streit an.
Da kann mein Mann ein Lied von singen.
Ne,
ein langes, lautes und durchdringendes Lied.
Ja,
darüber reden wir auch.
Ja.
Dass ich sage, Und dann der Weg dahin zu sagen, ja, es geht mir beschissen.
Ja.
Macht's ja schon wieder viel besser. Wenn man nämlich dann nicht in die Muster miteinander fällt und sagt, was ist denn? Was ist denn mit dir?
Ja.
Sondern zu sagen kann, bei dir ist wieder viel los innen drin, ne? Und man dann eben schafft zu sagen, es ist gar nicht gut.
Mhm.
Ich bin eine Tretmine. Vorsicht, ne? Also das ist gut, darüber Bescheid zu wissen in sich drin. Deswegen finde ich, ist das Wichtigste, unsere wichtigste Aufgabe letztendlich, so viel wie es nur geht, über sich selber in Erfahrung zu bringen und mit sich selber zugange zu sein, um Sachen aus der Tiefe zu erkennen und vielleicht ins Bewusstsein zu bringen, um dann entscheiden zu können, ob man so oder so sein möchte. Also
wie Jonathan Meses mit einem Satz sagt, geh nach Hause und regel erstmal deinen Kram.
Genau.
Ist so. Gab es in deiner Karriere denn irgendwie, jetzt bist du Schauspieler, ich versuche ein bisschen so chronologisch durchzugehen, jetzt bist du Schauspieler und am Theater, gibt es für dich so einen gefühlten Durchbruch?
Nee. Also für mich gab es nur einen Durchbruch in mir selber, als ich angefangen habe, mein eigenes Buch zu schreiben und mich mit meiner Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Da habe ich gemerkt, gab es einen inneren Durchbruch für mich, dass ich auf einmal gemerkt habe, ich glaube, ich fange an, in dieser Welt einen eigenen Boden zum Draufstehen zu haben.
weil ich mich angefangen habe mit dem, was mich von der Welt abschottet. Und zwar diese Angst und dieser Betonbunker von dem, was in der Vergangenheit passiert ist, aufzubrechen.
Also man muss da, du bist bist jüdisch.
Ja, jüdischer und, Herkunft und, jüdischer und Herkunft. Mein Vater ist Muslimer Herkunft.
Okay.
Also meine Eltern haben sich in Moskau kennengelernt und da bin ich entstanden und habe dann meinen Vater erstmal 35 Jahre später erst kennengelernt.
Krass, okay.
Durch den KGB eigentlich, weil der die Briefe abgefangen hat, die er an meine Mutter geschrieben hat.
Krass, okay.
Und die eben dachte, naja, der wollte eben nur Spaß und so. Und er dachte eben, na gut, will sie dann doch nicht kriegen, das Kind, okay. Mit 35 habe ich ihn getroffen, das war krass. Und ja, genau, dieser Panzer von Verletzungen, der aus der jüdischen Seite, also der Mutterseite, mit der ich groß geworden bin, auf mir gelastet hat, den aufzubrechen und was darüber erzählen zu können und zu merken, ich darf das und man wird mich nicht sofort umbringen dafür. Weil das war unter allem, lag immer ganz viel davon.
War deine Mutter im KZ oder?
Meine Großmutter hat ihre gesamte Familie im KZ verloren.
Okay.
Meine Mutter ist mit 2 Jahren geflüchtet nach England.
Ah, okay.
Also das ist so, direkt war niemand von meinen Verwandten im KZ. Gott sei Dank. Also das ist Wahnsinn, was daraus resultiert, finde ich. Nehme meinen Hut, wenn ich sehe die Menschen, die da Kinder waren und die umhergehen, ihre Geschichte zu erzählen. Mhm. Einfach, das ist so toll, so beeindruckend einfach. Mhm. Und bei mir musste ich eben nur mit diesem Schmerz des Verlustes nur umgehen, dass es eben meine Großvaterfamilie alles verloren hat. Die hatten 3 Hotels in Marienbad und mussten flüchten und sind dann nach Amerika gegangen, während meine Großeltern, also meine Großmutter und mein Großvater, dann irgendwie wieder zurück nach Marienbad wollten, aber gemerkt haben, sie dürfen da nicht mehr hin und dann langsam sich den Weg versucht haben zu bahnen, wieder nach Berlin, wo meine Großmutter herkam.
Mhm.
Und das hat halt alles so, und unsere Familie war auch immer so.
Wir reden da nicht drüber.
Es war wie so ein emotionales Vakuum.
Mhm.
Es gab auch keinen Kontakt irgendwohin. Auch untereinander, ganz schwer. Das ist eben, was Trauma macht. Totale Kontaktlosigkeit. Schwebst da im Raum und denkst, hallo, ist... Und so, und das zu durchbrechen und diese schreckliche Stille aufzubrechen, erstmal mit diesem Schrecken des Raches, der von draußen reinkommt, an Leben. Oh, was ist denn hier los? Puh. Und dann zu merken, ich kann mich austauschen, ich kann meine Geschichte eben auch auf der Bühne erzählen, kann Songs machen, schreiben über das Leben und Kontakt zum Leben aufnehmen. Das ist eher mein innerer Durchbruch gewesen für mich. Ansonsten kann ich das so jetzt an der Stelle, wo ich bin, nicht sagen, weil es eher so ein schleichender Prozess ist, dass eben man angesprochen wird auf der Straße oder Leute einen eben irgendwo kennen oder sowas. Das passiert immer wieder und ist aber relativ unwichtig. Also für mich in meinem Leben, für mich ist sozusagen einen Namen zu haben oder da draußen gekannt zu werden, nur wichtig, damit Leute, vor allen Dingen Regisseure oder eben auch andere Menschen, die kreativ tätig sind, wissen, wer ich bin und mir vielleicht mit mir arbeiten wollen. Mhm. Das ist das Einzige, warum mich überhaupt das interessiert.
Mhm.
So.
Wie ist es denn dann weitergegangen? Was waren denn dann so deine Stationen als Schauspieler?
Also ich bin irgendwann aus dieser Sendung mit dem Schwein ausgestiegen, habe immer wieder Stückverträge in Theatern gehabt. Auch im Gorki-Theater war ich ab und zu und bin da aufgetreten, was toll war, weil meine alten Kollegen da immer noch waren. Und habe dann mich auf Film weiter konzentriert, habe dann immer wieder auch ganz schöne Sachen zu drehen bekommen. Und dann hat es durchbrochen, dass ich irgendwie merkte, wenn ich jetzt nicht was mache, knallt es in meinem Inneren. Und habe angefangen, tatsächlich Atemtherapeut zu lernen.
Okay.
Und bin dann, also habe da zum Beispiel Sachen auch abgesagt. Das habe ich öfter auch gemacht in meinem Leben, Serien so abgesagt, weil ich dachte, nee. Und bin ganz schön so ins Hintertreffen geraten und habe dann eine eigene Künstlergruppe aufgebaut, mit der ich viel Theater gespielt habe. Und mit der
in welchem Jahr war das dann ungefähr?
Das war ungefähr im Jahr 98, 99, dass ich angefangen habe, so mit denen so Michael-Ende-Abende zu machen oder richtig experimentelle Abende auch, wo wir über Philosophie, über Quantenphysik und so weiter richtige Theaterabende im Theater unterm Dach gemacht haben, im Prenzlauer Berg. Das hat mich sehr, sehr ausgefüllt eine ganze lange Zeit, bis das dann irgendwann auch zu Ende war und ich dann ans BKA-Theater gekommen bin, zu Addis Zabel und Company. Das ist jemand, eine Company, die in Berlin sehr bekannt ist, weil die seit 40 Jahren auf der Bühne stehen und knallharte Trash-Comedy machen, die Leute echt lieben. Es ist wahnsinnig lustig und geil und direkt und auch super. Und da habe ich dann jetzt lange gespielt, während und spiele auch immer noch da, während ich eben immer wieder nebenbei Filme gedreht habe. Irgendwann hat es angefangen, internationale Produktionen zu geben. Da haben wir jetzt gerade im Januar eine Deutschland-Premiere gemacht in Babylon, von einer Produktion Flights of Reverie, die wir in Berlin gedreht haben. Da langsam entwickelt sich das, dass ich auch mal da und dort und auch oft englischsprachig drehen kann. Und das gefällt mir natürlich gut. Das mag ich gerne.
Und ich habe gesehen, du machst ja auch so diese typisch deutschen ARD-ZDF-Produktion, so Polizeiruf 110.
Ja, genau.
Und
es macht auch total Spaß. Also Soko Wismar war ich. Das letzte war Wir. Da habe ich eine schöne kleine Rolle gespielt. Das ist eine ZDF-Serie gewesen. Es hat auch total, es macht total Spaß.
Hättest du einen Traum? Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich würde gerne Tatortkommissar sein.
Habe ich mal gehabt. Hätte ich auch immer noch Lust.
Ja.
Aber
gibt's schon einen schwulen Tatortkommissar?
Ich glaube ja. Einen jüngeren aber. Ey, aber so ein Knarzigen wie mich nicht. Also ich meine, hört bitte zu. Hier ist die Person, die es braucht, um mal was ganz anderes zu machen. Wirklich.
Voll.
Ich hätte da voll Bock drauf.
Ist
voll
ja gerade einer frei geworden, ne?
Ja, genau. ich hätte da total Bock drauf. Aber in der Tiefe meines Herzens habe ich Lust auf Dinge, die ich auch schon spielen durfte, in kleineren Sequenzen, die eben viel mit Seele, mit Herz, mit Familie zu tun haben. Es gibt einen Film, der ist 2 Jahre alt jetzt, glaube ich, All of Us heißt der, Strangers, und ist ein so wahnsinniger Film über Familie. Sowas würde ich gerne spielen. Also Dinge, die wirklich ganz viel über das erzählen, womit ich mich sowieso ganz viel beschäftige. Und zwar mit, wo bringen wir das alles her? Wo kommt das alles her? Was uns umtreibt und was uns Sorgen bereitet, Freude bereitet? Wie können wir mit Leuten zusammen sein? Die Geschichten möchte ich gerne erzählen, als Schauspieler auch im Film und vielleicht auch als Regisseur. Mal gucken. Also,
gibt's da Regisseure, wo du glaubst, die könnten das machen, was du am besten
was ich findest? Ja. Ich habe mit einem sehr, sehr viel zusammengearbeitet früher. Andreas Kleinert, der ist ganz, ganz toll. Mit Sönke Wörtmann würde ich gerne mal arbeiten. Mhm. Zum Beispiel hätte ich auch totale Lust. Es gibt viele unterschiedliche Menschen, auf die ich total gespannt wäre und mit denen ich super gerne mal zusammen arbeiten würde. Obwohl eben da kommt auch immer wieder ins Spiel meine Schüchternheit. Mhm. Dass ich eben oft dann doch wahnsinnig viele Selbstzweifel habe, die erst langsam verschwinden, wo ich dann eben auch jetzt viel mehr als früher mich in die Arbeit und in das zusammenfinden, wo geht die Figur lang und wie kriegen wir am besten das, was genau gebraucht wird im Film zusammen, das kann ich mir viel besser vorstellen als jemals in meinem Leben und habe auch mit Thor Iben, heißt er, einen ganz schönen Film gedreht, wo ich der Vater von einem jungen Türken war, der angeschossen wird und sich dann radikalisiert und erst im letzten Moment entscheidet, nicht abzudrücken.
Okay, krass.
Und das war wahnsinnig schön, da waren wir beim Filmfest in Hof. Und das war eine so tolle Zeit. All die Filmemacher aus aller Herren Länder irgendwie, aller Frauenländer, ey, diese alten Sprüche in meinem Kopf. Ich bin wirklich diese Generation, das ist ganz schlimm, entschuldigt. Aber eben international überall super interessante Menschen, die Filme aus Mexiko. Ich habe ganz große Lust, ganz viel unterschiedliche Geschichten erzählen zu dürfen, vor allen Dingen auch als Schauspieler.
Wo du eben gesagt hast, mit der Unsicherheit, ne? Ich habe mich mal mit dem Schauspieler Hans-Martin Stier unterhalten, ne? Und der hat gesagt, diese Unsicherheit als Künstler ist aber auch wichtig, weil die Menschen, die diese Unsicherheit nicht haben, die werden zu Narzissten. Weil ich kenne das auch von mir, ich wandle zwischen, ich finde mich selbst den geilsten Künstler und ich kann gar nichts. Aber wenn du nur das eine hast, dann bist du halt auch einfach ein Arschloch.
Naja, ich glaube, weil es so ein Schutzverhalten ist, gegen eben nicht fühlen müssen, was wir vorhin schon besprochen haben, ein Vermeider zu sein, eben nicht spüren zu müssen, wie sich das anfühlt, unsicher zu sein und verunsichert zu sein. Ich habe einmal mit einem Hollywood-Regisseur gefilmt. Oh.
Oder willst du nicht sagen?
Ist auch gar nicht so wichtig. Also das war ich glaube, ich habe den Film nie gesehen. Trotzdem eine interessante Erfahrung, weil da war dann auf einmal was ich immer wollte. Und dann habe ich, bevor ich angefangen habe, da zu drehen, da gestanden im Dunkeln und war in der Hölle. Oh Gott. Ja, du reißt immer die Fresse auf. So eine Fresse bis zum Horizont. Und jetzt stehst du hier und bist kleiner als ein Millimeter. Das war sau, sau schlimm. Der Dreh an sich war dann okay. Aber dieser Zwiespalt ist natürlich groß. Und
weil, nochmal, damit ich es verstehe, weil der Regisseur so scheiße war oder weil du das...
Weil mein eigener Anspruch an mich so scheiße war.
Okay.
Guck mal, jetzt mit dem, der war nicht besonders gut, der Regisseur. Also es hat nicht besonders viel Spaß gemacht. Es war nicht inspirierend. Inzwischen weiß ich habe mit vielen Leuten zusammengearbeitet, die super inspirierend sind, wo du merkst, wenn du gegenseitig weißt, was du willst und wie, wenn du merkst, was für ein Respekt es von der anderen Seite gibt, boah, kannst du zu Höhen aufsteigen, was die Schauspielkunst betrifft.
Das ist so krass. Ich finde, das krasseste Beispiel dafür ist, als Tarantino auf Christoph Waltz getroffen ist. Was da passiert ist. Ich meine, der Christoph Waltz war immer schon gut. Ich kann mich sogar an so eine Kommissar Rex-Folge erinnern, wo er, du bist eine Puppe. Puppen haben keinen Willen. Wo er das schon sagt, das ist die einzige, ich habe das als Kind immer geguckt, aber diese Szene war so...
Es war da.
Genau.
Aber es kommt nur zum Vorschein, wenn die richtigen Leute zusammenkommen.
Genau, ne?
Absolut. Genau. Absolut. Das merke ich ja auch. Darum bin ich so wahnsinnig glücklich über die Leute, wenn ich auf die treffe und mit denen arbeiten kann. Über Thor auch, weil das so still... Ich liebe Schauspiel, wenn es still sein darf.
Was würdest du denn sagen, welcher Film... Würdest du mir empfehlen, also wo fühlst du, welcher Film ist der geilste Film von dir? Welchen soll ich mir angucken von dir?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt an der Stelle, wo ich bin, auf jeden Fall sagen, weil meine Rollen nie richtig groß waren, dass du dir, wenn du gute Szenen von mir sehen willst, die wirklich genau das sind, was ich immer machen wollte im Schauspiel, guck dir mein Band an.
Mein Band?
Mein Band heißt, also nicht das der Film, sondern mein Band heißt die einzelnen Szenen, die ich im Netz habe, wo Ausschnitte von mir zu sehen sind. To Meet Esther ist ein toller Film. Da bin ich der Papa von einem jungen jüdischen Mädchen. Es hat extrem Spaß gemacht. Das ist ein wunderbarer Film. Und Hier war ich noch nie. Heißt der Film, mit dem wir in den Hof waren. Da bin ich der Papa. Das lohnt sich auch, den anzugucken. Der ist auch super.
Ja. Dann habe ich auf Wikipedia gelesen, was ich super spannend finde. Du hast in einem Film, oder ich weiß nicht, ob es ein Dokumentarfilm, weil ich habe da voll wenig drüber gefunden, über diese Origiallo-Sache.
Ja.
Weil da habe ich nämlich so ein krasses Verhältnis zu, weil, also ich habe von diesem Fall damals gehört und habe da versucht zu recherchieren, weil ich das so krass fand und habe so gut wie nichts darüber gefunden. Und ich frage mich bis heute in unserer Medienlandschaft, wie kann das sein, dass wir ständig darüber lesen, wie Thomas Gottschalk irgendwas Doofes gesagt hat oder Luke Mockridge irgendeinen Behindertenwitz gemacht hat und dass das nicht die Presse über Monate davon voll ist, dass ein Typ in der Polizeizelle gefesselt verbrennt.
Wahnsinn.
Das kann doch nicht wahr sein. Es gibt ja jetzt seit irgendwie einem Jahr gibt's ja auch so eine Crime-Time-Serie auf ARD und das ist glaube ich auch schon 20 Jahre her und so. Und ich habe mich immer gefragt, weil ich auch so ein True-Crime-Fan bin, und ich habe mich gefragt, warum hat jeder Scheißstar, der irgendwas Doofes sagt, mehr Google-Treffer als dieser?
Das ist aber eigentlich ganz klar, oder?
Wie kann das sein?
Das ist irgendwie ganz klar, weil diese, wie will man das nennen? Yellow Press, also das, was alles immer so Klatsch und Tratsch, ist halt total ungefährlich. Aber ich glaube, sowas, was damals passiert ist, ist einfach super gefährlich für sehr viele Menschen, die sehr viel Einfluss haben. Und ich glaube, darüber wird eben viel weniger berichtet natürlich, weil es da, glaube ich, auch viel größere Restriktionen gibt. Achtung, nicht verschwurbelt. Ich will jetzt nicht sagen, ja, da sind die und die haben und die machen, will ich damit gar nicht sagen. Aber ich glaube, dass die Hürden und die Schwierigkeiten einfach viel größer sind, als wenn jetzt der oder die oder irgendwer gesagt hat und Klatsch und Tratsch.
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, also ich muss da mal Kontra geben, weil
ja, gerne.
Weil ich habe neulich auf Amazon habe ich diese Bilddokumentation mir angeguckt, ne? Wie ein Bild, in Inside-Bild oder so. Ja. Ne? Und die haben da, das war ja zu der Corona-Zeit, ne? Und die haben sich da sowas von mit den Mächtigen angelegt, auch mit dem, wie hieß der nochmal, mit dieser Corona-Typ, der da immer die Tipps gegeben hat.
Mensch. Oh ja, stimmt, ich weiß. Doktor, oh, war ja.
Hä? Der Drosten, genau.
Drosten, genau.
Ja, also, danke.
Ja.
Will sagen, von meiner Theorie her, denke ich mir, ich meine, die Bild-Zeitung hat, und das jetzt völlig wertfrei, was man über die Bild denkt, aber die haben ja die Power, um sich wirklich mit dem Staat anzulegen. Ja, also das können die ja machen. Und ich frage mich, und der Spiegel kann es im Prinzip auch, und egal welches Medium, ich verstehe nicht, warum nicht ein Medium bei diesem Fall mal richtig aufgenommen ist. Ich verstehe das.
Es wird halt immer wieder mal hochgefahren, ne? Aber es wird nie richtig bis zum Ende ausgelotet, was da ist.
Wie bist du denn an den Fall?
Ich habe damals, es war ein junger Regisseur, den der Fall eben auch wahnsinnig beschäftigt hat.
Und das war nämlich der erste Film, der dazu gemacht wird.
Genau.
Deiner, ne?
Genau. Und wir haben in einem Hospital gedreht, was leer stand. Und ich war der Vater des Mädchens, die von ihm schwanger war.
Mhm. Und da war das es war ein richtiger Film.
Es war ein richtiger Spielfilm.
Okay.
Ja. Was er dann aber auch nicht weiter verfolgt hat, ne? Also wir waren noch in der schwangeren Auster, also hier in Berlin, weil es da eben ein Filmfest gab, wo solche Filme gelaufen sind. Und das war beeindruckend, also den da zu sehen, das Thema da zu sehen, die Themen, die da besprochen wurden, zu sehen. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht abschließend beantworten, weil ich würde dir es gerne beantworten. Mhm. Aber ich kann auch nicht so richtig sagen, woran das eigentlich liegt, dass manchmal unbequeme Dinge schon natürlich zur Sprache kommen und manchmal unbequeme Dinge sowas von unter den Teppich gekehrt werden, dass du wahnsinnig werden
willst. Ja, also ich finde es auch nochmal im Vergleich, wenn jetzt, sag ich mal, also es ist ja immer, wenn jetzt ein Schwarzer von der Polizei erschossen wird zum Beispiel, ne, dann horcht man da ja schon auf, was ist da passiert. Und dann kann man darüber reden, okay, der hatte ein Messer und es gibt Zeugen und dann kann man jetzt darüber reden, ob der Schwarze sich falsch, ob der Polizist sich falsch verhalten hat und ob das vielleicht übertrieben war. Aber dem Polizisten kannst du keinen Mord oder offenen Rassismus oft unterstellen. Und trotzdem wird es zu Recht kritisch hinterfragt.
Klar.
Aber da, ja, wo man sagt, ey, da ist jemand und das ist ja nachweislich, der ist gefesselt in seiner Zelle, verbrannt worden. Was ist da, und das ist ja ein Polizeirevier, wo auch schon mal ein Obdachloser totgeprügelt worden ist. Und also
ich erinnere mich, dass aber trotzdem also Dinge auch untersucht worden sind. Und ich glaube, dass es auch so eine Art Gerichtsverhandlung gab, oder? Also ich glaube, irgendwas wurde da zumindest.
Ja, sie können es halt nicht nachweisen. Es ist halt, wie es dann immer so ist. Es fehlen dann Aufnahmen.
Fehlen dann die.
Und ich meine, wie es halt auch unter dieser Chorgeist der Polizisten, ne? Also mir hat zum Beispiel auch mal so unter der Hand hat mir mal ein Polizist gesagt, auch wenn es zum Beispiel so bei Demos geht, die Polizisten, die halt auch gewalttätiger sind, der sagt, ja, ich habe keinen Bock, da in der ersten Reihe zu stehen. Die gewalttätig sind, die stellen sich dann halt auch freiwillig in die erste Reihe. Ja. Und ich stelle mich nach hinten, dann ist es natürlich einfach schwer für mich, der in der ersten Reihe steht, weil ich da nicht hin will, den dann anzuschwärzen. Das ist halt auch einfach ein Problem.
Es ist,
ne?
So, weil so ist es ja mit Leben, finde ich, auch also generell. Also, dass es eben so komplexe Themen sind. Weil ich zum Beispiel, was die Polizei betrifft, ich persönlich in meinem gesamten Leben habe nur gute Erfahrungen gemacht. Durchgängig gut. Sage ich auch, wenn ich mal immer, weil ich habe mich geprügelt letztens auch im BKA hinten im Hof, gab es also so einen Vorfall, wo echt richtig was. Richtig, es war super unangenehm. Also, weil ich habe dahin geparkt und dann, das ist eine Ecke, wo alle immer hinpinkeln, bei Körre 36 so.
Ja.
Echt nervig. Und da kam dann eben eine Technikerin von uns raus und mit ihrem Fahrrad, und weil sie den vorher schon gesagt hatte, nicht dahin pinkeln, rastet die sofort aus und schrie ihn an, habe gesagt, hau jetzt ab, du Wichser, und so, worauf der Typ, der da hingepinkelt hat, sie anschrie, sie sei alles, also alle Ausdrücke so. Und ich stand direkt dazwischen und habe gedacht, naja, so, wollen wir mal gucken, wo es hier hingeht jetzt. Und da die Schreierei hielt an. Ich überlegte die ganze Zeit, soll ich mal was machen jetzt? Irgendwie einfach mal einen Tritt in die Eier? Oder was? Das kann aber nicht wahr sein. Dachte so, nee. Weil inzwischen habe ich trotzdem aber irgendwie auch in sein Gesicht gucken können und dachte, der arme Mensch, ist ja Wahnsinn, was da abgeht. Dann kam unser damals technischer Direktor runter, den der auch sofort angegangen ist. Ich stand praktisch Körper an Körper zwischen denen und der Typ hat den technischen Direktor angeschrien, der hätte nur noch so machen müssen, hätte er ihn küssen können. Weißt du, so nah, das war ganz krass, super eskaliert. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay Leute, pass auf, ich gehe jetzt raus und rufe die Polizei. Schreierei ging weiter, ich ging durch den Torbogen, dachte, ich will die Polizei, war die Nummer, völlig unter Schock, hab dann angerufen, hab das aufgegeben und dann haben sie gesagt, ich mach mal die Leitung frei und die Kollegen kommen. Ich dachte, gut, wird jetzt ja wohl also dann praktisch irgendwas passieren. Ich bin noch mit dem Menschen am Telefon durch den Torbogen gegangen, da hatten die sich schon getrennt und der Typ, nachdem die zwei volle Bierflaschen auch nach uns geworfen hatten, kommt an mir vorbei und knallt mir von hinten richtig eine auf den Hinterkopf, so, also voll fett. Und ich so, boah, Sterne gesehen. Ich sag, ich bin gerade geschlagen worden hier, es war echt hardcore gerade. Und sagt, ja, also wir kümmern uns. Und ich dachte so, ja gut, also zumindest habe ich mal jetzt nicht nur dumm rumgestanden, sondern habe irgendwie auch was unternommen und dachte so, ja, okay, ich fahre jetzt aber nach Hause. Oh Mann, ey, mein Kopf. Und dann kam also in Windeseile 12 junge Kollegen da reingestürmt und wollten alles wissen und sind dann los und haben die beiden auch gekriegt und haben also uns mit dem Auto vorbeigefahren, damit wir sagen konnten, ob sie es auch sind oder nicht. Und alles, wie wir behandelt wurden, alles, was passiert ist, war alles super, super angenehm und zugeneigt. Also so wirklich toll. Und immer wieder, wenn ich auch mal in eine Kontrolle gerate oder so nachts, weil ich sehr spät immer unterwegs bin, ist immer mega. Also ich muss da leider.
Ja, wieso leider? Ist eigentlich schön.
Das ist der Hammer, wirklich.
Weil es ist ja auch einfach, also wir brauchen ja eine Polizei.
Ja, voll. Es ist so. Und ich habe das eben nur so zu erleben, also auch so junge Menschen, muss ich ja sagen, als alter Sack inzwischen, die eben wirklich den Job machen, um Vertrauen zu schaffen, also um Sicherheit zu gewähren, letztendlich. Wow, ich finde es auch total mutig. Also
ey, und vor allem, ich muss auch ehrlich sagen, für mich wäre das auch nichts. Ich meine, du musst dich halt auch wirklich, also stell dir mal vor, du fährst irgendwie jeden Tag zu derselben Frau, die von ihrem Typus verprügelt wird und du gibst immer Platzverweis und sie verlässt ihn immer nie und du,
das ist der Hammer, was machst du?
Oder du weißt, du siehst da vor der Sparkasse sitzt der Obdachlose, der auch nicht weiß, wo er hin soll, du musst den wegschicken, weil du natürlich auch einsiehst, dass er da nicht hin will. Aber es ist, ja. Ne?
Ist total was hart, finde ich auch. Ich finde es auch, also hier an der Stelle mal Hochachtung.
Ja.
Ist so.
Ja, vor allem, ja.
Ne, also das ist auch wieder eben so vielgestaltig, ne, was da passiert, so wie wir Menschen eben sind. Das ist so, was mir sowieso am meisten Schmerz bereitet, dass ich nicht sagen kann, die und die haben ja und bei denen ist, sondern dass ich immer bei allem, was passiert auf der Welt, trotzdem auch mich mit in die Waagschale werfen muss und sagen, wir als Menschen haben diese extremen Seiten von einer so großen Liebe zueinander beseelt und diesen, was du schon gesagt hattest, Teamgeist, den wir brauchen, Rudeltiere, bis hin zu den schlimmsten Auswirkungen von Massenmord und Entsetzen. Mhm. Das ist alles Teil von uns.
Es ist ja auch ganz interessant, umso schlauer die Lebewesen werden, umso grausamer werden sie auch, ne? Also es ist ja auch zum Beispiel, also Regenwürmer tun sich gegenseitig nichts Grausames an, Delfine und Affen schon.
Ja?
Ja, also Delfine, da gibt's Gruppenvergewaltigung zum Beispiel.
Wirklich?
Ja. Delfine, da gibt's Gruppenvergewaltigung. Mit die schlauesten Tiere.
Ach du meine Güte.
Ne? Also,
ist ja krass, das wusste ich nicht.
Es ist abgefahren, ne? Das umso schlauer.
Aber wo hängt denn da der Haken? Dann muss man sich doch fragen, was ist denn da los eigentlich? Kannst du mir das bitte mal erklären?
Naja, aber ich verstehe das auch so ein bisschen, weil wenn, also jetzt ein böse vielleicht, ein sehr einfacher Mensch, nicht dummer Mensch, ich sag mal ein sehr einfacher Mensch, wenn der mit Liebe, also, oder wenn der, na gut, wenn man mit Liebe aufwächst, bin ich immer kein Arsch, ja stimmt.
Aber das ist es ja generell, finde ich, wenn, vor allen Dingen Respekt, Liebe ist auch so ein großes Wort, ne? Ich finde, wenn wir schon alleine schaffen, Respekt voreinander zu haben, Da kann viel Schönes entstehen. Aber wenn du eben als Kind schon nicht erfahren hast, dass man dich respektiert, auch als eine Person, die du bist, einfach du bist eine Person. Du bist jemand völlig Fremdes von den Eltern her und nicht irgendwie so ein Bestandteil der Familie, der sowieso dazu gehört, sondern eine ganz eigene Person. Wenn dieser Respekt eben fehlt, das hat so schlimme Auswirkungen. Und das ist eben auch, warum ich mich überhaupt mit Familiengeschichte befasse, weil das eben so derartig sich weiter verzweigt, weiter und unbewusst. Ey, guck mal in Familiengeschichten rein, die Wiederholungen, die da stattfinden, von verlassen werden, die dann als Elternteile selber ihre Kinder wieder verlassen. Alles wiederholt sich so, wenn du nicht die Kraft hast und den Mut hast, dich umzudrehen und mal hinzugucken, was war da eigentlich und was hat das, was da war, mit mir gemacht so. Das finde ich eine
Aufgabe. Aber allein um das zu tun, brauchst du ja unheimlich viel Kraft, ja. Intelligenz. Also ich meine, kennst du diesen Fall von dieser Familie Ritter, die Stern-TV irgendwie 20 Jahre, diese Nazi-Familie, wo die Kinder dann einfach schon mit 6 Jahren den Hitlergruß gemacht haben, weil denen das so beigebracht wurde. Und jetzt sind es halt 40-jährige straftätige Nazis. Aber wenn du das siehst, dieses Kind, was als 6-Jährige beigebracht gekriegt hat,
dass das gut ist, ne?
Ich meine, was soll ich diesem 40-jährigen Mann denn jetzt für einen Vorwurf machen, absolut, dass er jetzt Nazi ist?
Absolut. Also, Genau, das geht mir genauso.
Ich meine, das heißt natürlich trotzdem, dass man was gegen
ihn tun muss. Jeder eine Verantwortung hat, auch für sich.
Ja.
Aber du hast total recht. Und so geht es mir eben auch. Deswegen finde ich also auch Mitgefühl. Weißt du, ich finde, Mitgefühl ist eben auch ein rares Gut.
Ja.
Weil ich glaube, es fängt eben auch bei sich selber an, dass man eben Mitgefühl mit sich selber hat.
Vor allen Dingen, ich denke zum Beispiel auch immer bei mir, bei meiner Sexualität, wo ich auch auf BDSM stehe oder darauf jetzt eine Frau zu erniedrigen, da denke ich mir auch manchmal, hey, stell dir mal vor, das wäre nicht in eine gute Linie gebracht worden. Wer weiß, wie ich das dann heute ausleben würde. Mir hat man halt beigebracht, dass ich es mit Konsent und so auslebe und es funktioniert. Aber wenn ich das nie beigebracht hätte, wäre ich vielleicht
übel.
Wäre ich vielleicht voll der üble Sexualstraftäter.
Auf jeden Fall. Kann ja sein.
Also da kann keiner so arrogant sein und sagen, nee, ich wäre so nie geworden.
Ist so.
Never.
Das meine ich. Ne? Aber du hast recht. Ich finde auch, dieses Respekt erfahren für die Person, die man ist, hilft auf jeden Fall damit umzugehen, was man vielleicht mitbringt, von wo auch her immer, an Veranlagung oder an Dingen, die man will. Absolut, finde ich auch. Und ich glaube, das ist ja auch so. Ich glaube, was ich eben weiß über die Szene auch, ist ja, dass ja der größte Respekt eine Rolle spielt, genau dabei. Bei dem, was du gerade gesagt hast auch.
Ist ja auch besonders wichtig. Also das ist ja auch genau wie bei einer sexpositiven Party, wo die Frauen oder wo Menschen nackt sind. Da ist es ja noch wichtiger, dass du die nicht einfach angrapschen kannst, weil du dann ja wirklich direkt dran bist als
so
jetzt woanders. Ne?
Jetzt, zumal du auch spürst, ich finde, und das ist ja für mich auch immer wieder was Neues zu lernen, es ist ja überall immer ein Wesen vorhanden in einem Menschen. Also auch ein spürbares, größeres Wesen, als was der Mensch als Körper einfach ist, sozusagen. Ich glaube, das ist so wichtig. Eben, ich glaube, da würde man sagen, das Objektivieren ist eben das Problem, ne? Dass man sagt, hier ist so, sondern dass man eben auch spürt, da ist eine Seele da und wie verbindet man sich da und wie geht man damit um? Ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste. So, klar, weil ich kann mir das auch vorstellen, wie cool das wäre. Einfach so, wenn hier jetzt in meinem Fall vielleicht Männer um mich rum wären, wo ich einfach sagen kann, los, komm mal her, du machst jetzt hier und du machst und so. Also das ist, könnte ich mir auch gut vorstellen, aber eben nicht in der Art und Weise, wie dass ich gar nicht mehr weiß, dass da wirklich ein ganz eigenes Wesen, ein ganz eigener Mensch da ist. Also wie in New York sind mir die krassesten Sachen passiert. Also für mich krass, weil ich noch gar keine Erfahrung hatte und dass mir eben jemand seinen Gürtel in die Hand drückt, damit ich ihn verprügle und so.
Wie alt warst du als in New York?
Ja, also auch so 22, 23, 24 so.
Okay. Warst du eine längere Zeit in New York?
Na, ich bin immer wieder sehr viel da gewesen. Okay. Ja, und habe da also am Green Card Lotterie teilgenommen und so. Wollte da unbedingt hin, hatte eine Schauspielagentur und habe da mein Coming Out gehabt letztendlich.
Ach, krass.
Mit allem Möglichen, alles was. Ich bin da schon vorher.
Aber mit der Green Card hat nicht geklappt.
Nee, hat nicht geklappt.
Ich habe in der letzten Sendung eine Pornodarstellerin interviewt, die in den USA arbeitet und die hat bisschen erzählt, wie kompliziert das ist, da eine Drehgenehmigung.
Auf jeden Fall, oder? Also, ja. Das ist, ich kenne ja, ihr habt ja erzählt, dass ihr auch auf der Venus unterwegs seid, ja, und so, ne? Eine gute Freundin von mir macht das jetzt eben schon lange auch im Business, so als Model, also hat in der DDR viel Furore gemacht, weil wir kennen uns eben schon seit sie 11 ist. Mhm. Ist wie meine Schwester eigentlich. Mhm. Und die hat dann in der Pubertät riesige Brüste bekommen. Mhm. Die aber, was ich auch interessant und wirklich also interessant finde, vom Vater vererbt sind.
Okay.
Weil sie hat eine Halbschwester und die hat eine andere Mom, aber denselben Vater, und die hatte genau dieselben Brüste auf einmal. Das war so verrückt.
Siehst du, ich hatte letztens eine Urologin hier, der mir erklärt, dass auch Männer Brustkrebs kriegen können.
Ja, das auch.
Aber
das ist doch ein ganz anderes Thema.
Nee, aber das, also wo du sagst,
im Sinne von Brust,
von den
Na, ich fand es von der Vererbung so krass, dass diese Veranlagung zu einer großen Brust bei einer normalen Figur über den Vater kommt. Da habe ich so gedacht, aber es war offensichtlich so, während sich eben ihre Halbschwester entschlossen hat, das operativ eben in den Griff zu kriegen, hat sie, wie ich immer gesagt habe, die Herausforderung angenommen und ist bis heute also durchaus im Business tätig. Und
wie man früher gesagt hat, ein Busenwunder.
Ein Busenwunder, ja, könnte man sagen. Genau. Und deswegen habe ich eben damals auch schon manchmal so Venus und so mitbekommen. Und auch in Norwegen so Sexmessen und so.
Okay. Die, warst du schon mal auf der Venus?
Ja.
Klasse, ja.
Ja, ja, und fand es aber eben damals, ich glaube, es hat sich inzwischen auch noch wieder entwickelt, echt so, boah, krass, hier geht ja was ab, ja. So, und fand eben auch für mich vor allen Dingen, aber natürlich und für meinen Blickwinkel war es eben am allerinteressantesten, dass dann eben die und die Pornosternchen dann eben vorne an so einem Stand sitzen und so Karten signieren und hinten werden die gerade fünffach von verschiedensten Menschen durchgeorgelt und vorne sagt sie dann, wie was für Werner. Und im Hintergrund und so. Ja, ja. Das war für mich so skurril.
Ja, ja, das
fand ich total krass. Aber natürlich auch normal. Alter, also ist normaler Arbeitsalltag so.
Ja.
Also verstehe ich voll und finde es auch total interessant. Meine Freundin fährt jetzt schon lange nicht mehr zu den, also nicht lange, seit 4-5 Jahren glaube ich, nicht mehr zu den Messen. Aber sonst, habe ich so ein bisschen zumindest davon mal mitbekommen.
Okay.
Mhm. Fand ich super interessant.
Wir machen eine Rubrik. Und zwar entweder oder.
Entweder oder?
Entweder oder. Berghain oder Tresor?
Berghain, ganz klar.
Panoramabar oder Mainfloor?
Mainfloor.
Laboratory oder im Garten?
Garten. Garten.
Schauspiel oder Musik?
Schauspiel.
Theater oder Fernsehen?
Fernsehen.
Bösewicht oder Held?
Beides.
Okay.
Schwierig, das kann ich nicht trennen.
So, lass uns über das Berghain reden. Wie bist du, also als du da gearbeitet hast, warst du schon Schauspieler, ne? Also hast du da, die Frage zielt darauf ab, hast du da angefangen zu arbeiten, weil du Geld gebraucht hast oder weil du Bock hattest, da zu arbeiten oder beides?
Ne, es war letztendlich beides. Also weil ich hatte damals so eine Freundschaft plus mit einer Band oder einem Menschen, die, glaube ich, heute auch noch ganz bekannt ist. Rummelsnaff heißt die Band.
Ja, klar.
Mhm. Ja, sagt ihr das was?
Ja, ja.
Genau.
Ja.
Und wir waren eben Rummelsnaff. Das waren wir. Wir haben die Band zusammen gegründet.
Okay. Ist er schwul?
Roger,
Ach, das wusste ich gar nicht. Okay, ja.
Darf man das nicht sagen? Glaube ich schon, oder?
Keine Ahnung. Ich kenne den natürlich nur so aus diesem
Pumper-Kontext, oder was?
Ich kenne diese Band nicht gut, ehrlich gesagt. Aber natürlich ist sie mir als Musiker schon mal irgendwo über den
lustig,
Weg gelaufen. Ne? Ja,
ja, und wir waren ein Paar. Also wie gesagt, es war eher freundschaftslos. Also ich glaube damals, also es sieht auch jeder anders. Ich glaube, er sieht es gar nicht so. Aber ich habe ihm halt Briefe zu Hause, die mir das Herz gebrochen haben, als ich das nochmal gelesen habe. So, oh Gott, war ich kalt. Aber es war einfach, ich habe das damals so empfunden, ich konnte nicht mehr. Also ich wollte einfach, ich fand den cool. Mhm. Wir haben zusammen geile Musik gemacht, die erste Platte. Und es war also einfach super Auftritte im SO36 und so. Und im SO36 hat uns Micha, also einer der Macher von Berghain, der jetzt auch schon so lange wie ich, wieder 10 Jahre auch, glaube ich, raus ist, der hat uns gesehen und wollte uns eben auftreten lassen, da 2007, 2008 Silvester.
Mhm.
Und er hat uns angefragt und haben wir für 2 Songs zugesagt.
Mhm.
Und in dem Rahmen bin ich dann mal zu ihm hin, als wir dann da waren mal, und habe gesagt, du, mich würde das schon interessieren, also Künstler und Kohle, und wäre schon geil.
Mhm.
Und dann haben sie mich halt vorgeladen zum Einstellungsgespräch. Die beiden, die das Berghain damals gemacht haben.
Die sind aus Münster, glaube ich, ne?
Ach ja, ich glaube ja. Oh, da weißt du mehr als ich, siehst du? Bin so desinteressiert. Nee, ja, genau. Also auf alle Fälle toll, zwei tolle Leute. Das war hat auch total Spaß gemacht. Wir haben uns da dann unterhalten.
In welchem Jahr war das? Wie lange?
2008.
Okay, das Berghain gibt's, glaube ich, seit 2000 oder so, ne? Seit 98, okay.
Sogar 98. Ja, das war auch erst die Panorama-Bar.
Und es hieß auch, glaube ich, vorher, oder Ostgut hieß es dann noch, ne?
Jetzt habt ihr mich bekommen, weil ich weiß auch über die Historie nicht Bescheid, weil das Ostgut war ganz woanders. Das war an der Warschauer, also nicht ganz woanders, aber das war in der Warschauer Straße. Also nein, das war auf dem Gebiet der Deutschen Reichsbahn, also der ehemaligen, also wie nennt man das? Hieß die noch Deutsche Reichsbahn? Wahrscheinlich nicht, ne? Wie dumm, das musst du unbedingt rausschneiden. Keine Ahnung. Also die deutsche
Demokratische
Bahn, ne? Ja, genau. Nee, also das war auf dem da, wo die Lokschuppen standen vom alten von den alten Zügen und so. Das war ein Riesenareal da an der Warschauer Straße und da gab es das Ostgut, aber in den alten Lokschuppen und so.
Ah, okay.
Und dann irgendwann war klar, die werden abgerissen und die müssen sich was Neues suchen. Und erst dann haben sie dieses Wärmekraftwerk gefunden und haben gedacht, so, das machen sie jetzt mit Architekten zusammen und so, einfach mega, mega geil. Und ich bin da schon hingegangen, als es eben nur die Panoramabar gab, bevor das Berghain aufgemacht hat. Und habe gedacht, boah, krass, das ist der erste würdige Nachfolger vom E-Werk. Das E-Werk war die Stätte zum Tanzen und so. Ich erzählte, wo ich mit meinem Freund...
War das E-Werk ein Gay-Club? Oder?
Nee, so gay und so gab es sowieso nicht so doll in den 90ern. Weil es war alles so durchmischt in meiner Wahrnehmung. Also alle haben zusammen abgehangen, klar, 90
aber es Grad gab es und so. Ja.
Super. Ja. Also mega, es hat so Spaß gemacht. Es war wirklich ein geiler Laden. Und oben in der Panoramabar Seient habe ich so gedacht, Mann, oh ja, woo. So, und dann hat sich das ergeben mit diesem Konzert und mit diesem Auftreten da. Also das war, da gab's das dort noch nicht so lange. Ey, das hat mich echt erwischt. Ich hätte mal vorher mich ein bisschen weiter erkundigen sollen über die Jahreszahlen. Habe ich nicht, frevelhafterweise.
Ist ja egal, dann lass uns damit starten, wo du da angefangen hast. Das ist ja auch das Spannendste.
Ja, und ich habe eben, als wir dann da vorher... damit ich überhaupt das Berghain noch mal gesehen habe und so mit Roger eben hingegangen sind, habe ich dann eben Micha getroffen und der hat gesagt so, ja, komm mal vorbei für ein Bewerbungsgespräch und dann bin ich da vorbeigegangen, ich glaube im neuen Jahr schon, in 2008 und habe dann also praktisch gesagt, ich kenne Sven schon total lange, der da an der Tür steht, weil wir eben zusammen in so einer Modenschau im Osten waren, auch also schon als die Mauer gefallen war, an der Volksbühne haben wir auch zusammen Shows gemacht so. Und dann haben sie gesagt, was stellst du dir denn vor? Was willst du da machen? Und dann habe ich gesagt, so, Tür? So? Und die haben sich totgelacht. Also wirklich sofort irgendwie lachend zusammengebrochen. Ich so, etwas befremdet, so, was denn? Heute weiß ich, sie haben einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl für Menschen, weil Icke an der Tür. Ich war später dafür bekannt, auf meiner Gästeliste immer Leute zu haben, die niemals reingekommen wären.
Okay. Also, ich wollte nämlich gerade sagen, du hast doch eigentlich eine super Menschenkenntnis.
Das ja, aber ich bin viel zu freundlich. Okay,
du hättest zu viel reingelassen.
Auf jeden Fall. Der sagt, na gut, komm rein.
Ja, ja.
So. Okay. Und war denen sofort klar. Und insofern haben die mich dann sofort erstmal gesagt, nee, wenn dann Bar. Ich so, okay, Bar, habe ich jetzt nicht so viel erfahren, das ist nicht so schlimm. Aber okay, dann mache ich das mal.
Ja.
Und dann habe ich 2 Jahre zuallererst im Laboratory gearbeitet.
Wo ist das Laboratory, wenn man ins Berghain reingeht?
Nee, du gehst aufs Berghain zu.
Ja.
Und dann gehst du links an der Seite lang und kommst dann an der Hauswand lang zum Eingang vom Laboratory.
Aber gibt's nicht kommt man nicht aus dem Laboratory direkt ins Berghain?
Wenn das offen ist, ja. Aber das ist eben nicht so oft. Ich glaube, heutzutage ist das öfter mal eine Party, die so zusammen auch gefeiert wird mit der in der Säulenhalle auch. Aber ja, da gibt's
also natürlich. Also das ist dann quasi, wo die Säule ist, hinten weiter durch. Da würde es dann zum Laboratory gehen. Ah, okay, alles klar. Weil ich habe mich immer gefragt, ich stand da unten, wo ist denn dieser Laden jetzt? Ja, also, ja.
Genau, weil es gibt ja so viele. Ich meine, die große Halle auch, die ist ja auch sozusagen neben der Tanzfläche. Also neben der Tanzfläche ist die Bar, an der ich am meisten gearbeitet habe, die Fassadenbar. Und dahinter ist dann die große andere Halle, wo Ballett und all diese Kunstausstellungen alles stattfindet.
Ja. Ey, man verläuft sich da ja echt. Ne? Ich weiß noch, als wir das erste Mal da drin waren, da hat uns eine Freundin so mit reingenommen. Ja, und wenn wir uns verlieren, dann treffen wir uns da.
Wo denn?
An der Panoramabar oben an der Theke. Und dann war es aber so, dass die Panoramabar für irgendwie ein paar Stunden zu hatte. Und dann war da die Tür zu.
Stimmt.
Und wir sind da durch diesen Laden gelaufen. Und dann wo wollten wir uns denn verabreden? Wir hatten uns doch da verabredet bis wir gecheckt haben, ach, das wäre da lang gewesen, es ist gerade wieder zu.
Lustig, ne? Ja.
Super krass.
Ja.
Okay, dann hast du erst im Laboratory gearbeitet. Was geht da ab?
Ja, alles. Also, Laboratory ist halt wirklich ein Platz für große Freiheit.
Wie groß ist der Laden?
Das ist ganz gut. Also okay. Das ist ja, das ist nicht so klein, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also es ist ein ganz guter. Es ist.
Ich denke, ich habe da immer so von der Größe daran gesagt. An diese in Köln haben wir ja auch in der Altstadt beziehungsweise am Heumarkt so einige schwulen Bars so, ne? Und er hat mir jetzt vorgestellt, dass das sowas ist, aber dann ist das doch ein größerer Club.
Ist ein bisschen größer.
Okay. Auch, haben die ja auch einen eigenen Darkroom oder ist
ja also alles Mögliche. Okay. Das ist richtig so ein komplexer Laden,
okay,
in dem eben Menschen einfach dem nachgehen können, was sie mögen.
Mhm.
So.
Man hat jetzt so oder das Vorurteil, manche haben das ja schon gegenüber dem Bergheim. Die schmeißen damit Scheiße rum und so. Ne? Hast du da solche Partys erlebt? Gibt's das da?
Nicht mehr.
Aber es gab's?
Ja, also es gab, weil bei meiner ersten Arbeitsnacht, da gab's eine Skatnacht, ja.
Echt?
Und ich habe beim Gespräch haben wir noch gesagt, so, was würdest du denn nicht machen? Also gibt's irgendwelche Grenzen für dich? Und da habe ich so gesagt, ja, auf keinen Fall naked. Ugh. Also so alle so nackt. Schlimm.
Ja.
Ich sag, nein, Quatsch, natürlich. Also kein Problem. Voll easy für mich. Aber die Nutella-Party würde ich gerne nicht machen. Hätte ich gerne. Dann haben die es so gehört und okay, glaube ich, also so abgespeichert für sich und dann ist halt jemand ausgefallen für die nächste.
Okay. Aber also ich muss ehrlich sagen, das wäre auch so meine Grenze.
Lass es mich so, weißt du? Weil natürlich möchte ich nicht viel darüber erzählen, weil es ist ein privater Raum.
Ja, ja, voll.
Wo eben auch die Leute, finde ich, auch den Respekt verdienen, Sachen zu tun, die nicht für jeden sind, ohne dass man da Ressentiments hat oder so. Aber ich habe mich gewälzt im Bett von links nach rechts und oben und unten. Oh Gott, was wird das bloß? Da habe ich gedacht, nein, davon kriege ich doch gar nichts mit und so weiter. Und da lag ich falsch. So, das ist so mein Statement. Es war ein unfassbar intensives Erlebnis für mich und hat mich sehr geerdet. So.
Okay.
Hat also mich sehr auf den Boden der Tatsachen gestellt irgendwie. Es war verrückt.
Krass. Und ich finde das Problem, also ich habe ja auch schon mit einigen Dominas hier gesprochen, die das machen. Ne? Und was meine Frage dann immer ist so, ey, der Geruch, das wäre mein Problem.
Aber ich glaube, das ist Teil des Fetisches auch, oder?
Ja, vielleicht, keine Ahnung.
Ich würde ich denken,
über den Fetisch jetzt.
Ja, es war mein Problem auch, na klar, logisch.
Ja.
Also, ich habe mir irgendwie am Anfang, das war ja am Samstag, glaube ich, wo dann alle Apotheken auch schon zu waren, bin ich dann zum Hauptbahnhof gefahren und habe mir da so einen Tigerbalm gekauft, ne? Also das härteste ist so. Und habe da mal am Anfang, bevor das aufgemacht wurde, dann also so mir an den Nasen, so hier an den Rändern so Tigerball, weil das ist ja auch super stark, so raufgetupft so. Kennst du, weißt du, was Tigerbeißern ist?
Mhm.
Dieser weiße, ja. So. Aber so wieder, oh, wo hast du jetzt stark? Ich habe sofort tränende Augen und so. Naja, und die Party war keine 10 Minuten am Laufen, bin ich hinter und
ja.
In die Nase geschraubt.
Wie viele Leute waren denn da so da? Wie groß ist das?
Es ist immer voll. Es ist eine große Party.
Da rein?
Weiß ich nicht, leider.
Okay.
Weiß ich nicht. Ich bin auch so ganz blöd mit Schätzen. Ich kann nicht genau sagen, wie viel, aber es ist voll. weil eben das auch so selten ist und eben jetzt auch gar nicht mehr.
Warum? Weißt du, warum die das nicht mehr machen?
Nee, kann ich nicht sagen. Ich bin ja nun schon 10 Jahre raus, okay. Insofern weiß ich nicht genau den Grund.
Wahrscheinlich ist es auch immer anstrengend, das aufzuräumen.
Ich denke, das ist extrem, das auszukärchern und so, also das wieder sauber zu kriegen. Und da das aber eben so selten ist, war das natürlich, sind Leute überall, von überall aus der Welt gekommen für das Event.
Ach, ist so krass.
Ja, ja.
Krass. Und das ist dann auch nichts, was jetzt nur im Darkroom passiert. Das ist dann auch quer durch den, okay. lass mal so stehen. Dann, hast du dann selber irgendwann gesagt, ich will nicht mehr im Laboratory arbeiten, sondern du wolltest dann rüber ins
Also nach so zwei, ich habe immer wieder mal in der Säule gearbeitet und so und habe dann irgendwie, das hat sich so ergeben eher, das ist so, ich habe irgendwann mal für mich dann auch so gesagt, es ist dann mittlerweile doch immer wieder auch ein bisschen viel Informationen im Lab zu arbeiten. Mhm. Bisschen viel Informationen. Das brauche ich jetzt alles nicht mehr so doll. Ich würde gerne lieber mehr näher an der Musik arbeiten. Und da hat sich dann so langsam ergeben, dass ich dann rüber in die Fassade gewechselt bin. Und es war der tollste Ort.
Das ist welche Bar? Direkt neben dem Hauptraum da diese
lange.
Also wenn da der DJ ist, diese Bar, oder? Ist
das an der Seite, genau.
Ja, ja, genau. Mhm. Ach, krass. Und das haben die dann auch sofort
nee, das sofort war gemacht. Nee, es war so ein schleichender Prozess. Okay. Ja. Also mal so da und mal an der Bar und so. Und das ist ja auch ein Team, ist ja auch eine Teamfrage, wie verträgt man sich miteinander und so. Mhm. Und das war einfach fantastisch. Ich habe das total geliebt da. Obwohl eben, das war auch lustig, weil ich hatte meinen Mann da schon. Ich jemand war, der hat wirklich da gearbeitet und ist dann auch meistens, ich bin auch meistens nach Hause gegangen. Mhm. Also es war nicht so, dass ich mit den Kollegen viel abgehangen habe. Und wenn ich dann mal auf der Straße Kollegen von mir getroffen habe, war es immer so, es gibt dich ja wirklich.
Ja.
Ehrlich? Im ganz normalen Leben? So.
Also bist du denn in der Zeit, wo du da gearbeitet hast, auch da selber feiern gegangen?
Eben sehr selten. Also ich bin manchmal da geblieben, 1, 2, 3, 4 Mal. Ansonsten war ich da nie zugange, weil ich habe auch als Schauspieler schon gearbeitet natürlich und habe also viele andere Sachen gemacht und bin dann, also immer, es war halt noch ganz schön lange Schichten damals. Das ist ja viel kürzer geworden auch inzwischen. Mhm. Und
hattest du so eine feste Schicht oder war das?
Nee, da war immer Wechsel. Also so, klar, es hat sich schon so herauskristallisiert, wann was wie gut ist ganz zum Schluss, weil ich da eben auch dann schon älter war, habe ich dann immer die Sonntags Schichten gemacht, die Tagesschichten.
Ab 9 oder so.
Ja, ja. Genau, ab 8, glaube ich, war das.
Ja. Ja.
Und das war auch cool. Es war auch für mich total richtig und gut. Und ich war öfter mal eine längere Zeit nicht da. Mhm. Und bin dann aber immer wieder erstaunt gewesen, wie krass das war. Du kommst dann zack wieder rein und als wäre gar nichts gewesen, bist du wieder mittendrin. Und es war genau das Richtige für mich. Nur als ich dann angefangen habe, als Atemtherapeut in Tokio zu arbeiten, was ich wirklich länger und immer wieder gemacht habe, bin ich dann 2015 wiedergekommen von meinem ersten Mal da in Tokio arbeiten und habe hinter der Bar gestanden und habe gewusst, das ist vorbei.
Mhm.
Und ich habe öfter schon die Erfahrung in meinem Leben gemacht, auf so Stimmen nicht zu hören. Das erste war mit dem Schwein. Als ich bei Mitteldeutschen Rundfunk das Schwein gespielt habe, habe ich lange eine innere Stimme gehabt, die gesagt, du musst aufhören damit, du musst aufhören damit, du musst aufhören damit. Es ist vorbei. Geld verdient die Miete, das Schwein verdient die Miete so. Nein. Irgendwann kommt's, wie es denn kommen muss. Ich bin rausgeworfen worden dann.
Aus Merkheim?
Nee.
Ach so.
Aus der Schweinegeschichte.
Ach so, da bist du raus, ich dachte schon.
Da. Ja. Nee. Das war bei diesem Schwein war es so, dass eben ein Künstler, mit dem wir zusammen gearbeitet haben, dann kam und sagt, das mache ich euch für die Hälfte. Oh. Ohne Redakteur auch.
Mm.
Ist ganz schlimm geworden, ganz schlecht geworden. Die Sendung ist dann auch irgendwann abgesetzt worden.
Aber wahrscheinlich auch das Richtige zu der Zeit dann für dich. Also,
dass ich weg war sowieso, ja. Es war zu spät.
Ja.
Ich hätte viel früher auf meine Stimme hören sollen und sagen, Leute, bis hierhin und nicht weiter, ich bin raus. Habe ich nicht. Rausgeworfen worden. Nicht gut, wenn man selber nicht entscheidet, wird das Leben dich entscheiden und das ist immer scheiße. Und beim Bergheim war es dann eher so, dass ich eben nach dem ersten Mal zurückkommen aus Tokio hinter der Bar stand, dachte, nee, ist vorbei. Und dann habe ich aber noch ein halbes Jahr gebraucht.
Mhm.
Wurde so, wo ich so merkte, ich habe auch mit Kollegen so, gab so ein bisschen Runkeleien und so, das weiß nicht, was denn da los. Und Hab dann aber innen schon gehört, mir zugehört, anders als vorher. Und habe gedacht, na, sind wir wieder an genau derselben Situation dran wie mit dem Schwein. Machen wir anders diesmal, ne? Ja, ja, machen wir anders. Ich. Aber die und so. Und hab dann aber irgendwie es doch nach einem halben Jahr geschafft, dass wir zusammen ein Gespräch hatten. Und ich gesagt habe, ich mache mal eine Pause. Und die dauert bis heute an.
Ja. Gehst du denn privat da noch hin manchmal?
Gerne.
Ja.
Nicht so oft, aber wenn, dann ist toll. Ja. Ich lieb's.
Ja.
Es fühlt sich immer noch an wie mein Wohnzimmer da unten. Ich bin da und fühle, Gott sei Dank, ich weiß nicht, wie es jetzt sein wird, aber Gott sei Dank sind immer wieder und immer noch Kollegen da, die ich auch kenne.
Ja.
Und das ist so eine Freude mit dem Wiedersehen. Ich lieb das sehr.
Ich weiß noch, als ich das erste Mal da war, also alle Leute sagen, ja, oh, das ist ja so toll und so weiter. Und dann geht man wirklich, also auf dieser Tanzfläche im Mainfloor. Und ich hatte so das Gefühl, ich meine, ich war jetzt auch nicht ganz nüchtern, aber du
hast du Wasser getrunken schon?
wir sind auf diese Tanzfläche gegangen und wirklich so in dem Moment, wo du da drauf gehst, denkst du so, du schwebst auf so einem Spaceship.
I love.
So, ne? Und das
I love,
klingt,
love, love.
Klingt das ist der ganz Hammer. Toll.
Es klingt ganz toll. Also wirklich toll. Also, weil ich war natürlich dann auch immer wieder auf vielen Festivals und so. Und da ist gerade, was den Bass betrifft, Alter.
Oh aber auch für mich ist Techno feiern Club feiern. Techno feiern.
Ja, aber der Bass ist auch nicht. Der Bass ist dann so, dass du denkst, jetzt haut's dir gleich die Gedärme raus.
Ja, ja.
Und da ist der Bass so, dass du gar nicht merkst, dass der da ist. Aber wie geil ist das denn?
Es ist laut, aber nicht unangenehm.
Okay, so.
Also die ist rein musiktechnisch, also es ist eh diese Function One, ist eh eine tolle Anlage.
Ja.
Aber ehrlich gesagt haben wir die in Köln im Bootshaus auch. Aber da ist sie nicht annähernd so gut eingelesen. Also das muss man ja, das ist ja relativ kompliziert,
absolut,
zu machen. Das ist auf jeden Fall, Fall einer der Hacks des Berghain. Ich glaube auch tatsächlich, so viele Geheimnisse gibt's da gar nicht. Die Auswahl der Menschen ist einfach gut. Das ist einfach gut kuratiert, das Publikum.
Das Publikum plus der Menschen, mit denen sie arbeiten. Ich finde, sie machen einen wahnsinnigen Job mit der Kunst, auch mit den Architekten schon, die das Ganze überhaupt erst so gemacht haben, zu dem, was es ist. Wahnsinn, ein ultra guter Geschmack und ein, wie ich finde, wahnsinnig gutes Wissen, um was einfach Freude bringt und was echt intensiv schön ist. So.
Ja. Und ich find es super spannend, wie die Leute das sehen. Also wenn du da manchmal guckst du so durch die Schlange und guckst so Leute und dann überlegst du natürlich, wer kommt rein und wer kommt nicht rein, ne? Und manchmal lassen die Leute rein, wo du dann erst drin siehst, ah klar, macht
deshalb
Sinn. Weißt du, was ich meine?
Es ist ja auch eher, glaube ich, so eine Vibrationsgeschichte. Vibration. Ja, dann stecke ich mir den Vibrator. Nein, also ich meine so eine Resonanzgeschichte, dass du eben merkst, was atmosphärisch passt und was nicht. Also ich glaube, da sind die Leute an der Tür einfach extrem gut ausgebildet oder eben dann wurde ihnen extrem gut beigebracht, was es heißt, zu spüren letztendlich, was passt.
Aber
was
kann man das, wird man an der Tür vom Berghang richtig ausgebildet? Also ist es...
Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Zumindest von den Leuten, die da arbeiten und die Erfahrung haben. Und zwar ausgebildet in allererster Linie, glaube ich. Vor allen Dingen im Wissen, was wer wie so mitbringt an Energie. An Gästen und an Leuten. Ich glaube, es ist vor allem gar nicht so extrem, wie jemand aussieht. Das glaube ich überhaupt nicht.
Also ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, ich bin einmal mit Jogginghose da reingekommen. Ja. Ich hatte Latex drunter, aber das wissen die ja auch nicht.
Genau.
Und
das meine ich. Ich glaube, das gibt ein Gespür.
Und ich habe auch schon jemanden gesehen mit Jogginghose im Laden drin selber. Ne?
Ja, darum geht's wirklich nicht. Ja. Weil ich natürlich auch vielen gefragt werde. Und so wie ich immer sagen, nee, es ist ein Gespür, ein Gefühl. Einfach, was da eine Rolle spielt. Und das ist auch total richtig, für den Club auch total richtig. Also weil es einfach auch ein Safe Space ist für Menschen, die Lust haben, da eben sich wirklich fallen zu lassen in diese wundervolle Musik. Ich liebe elektronische Musik.
Ja, ist wirklich super. Ja. Mhm. Und weißt du, was total lustig ist jetzt? Wir wollen wahrscheinlich jetzt am Sonntag reingehen, weil, kennst du in Frankfurt das Robert Johnson?
Habe ich schon gehört.
Und da wurde ich technomäßig sozialisiert, weil ich eine Freundin aus Frankfurt hatte. Und jetzt im Berghain spielt der Roman Flügel.
Ja, Roman Flügel, weiß ich,
und
ja.
Und der ist ja, der war ja Resident, Robert Johnson.
Ach, wie cool.
Das ist auch
so. Das ist so super, oder?
Das ist ja lustig.
Es, du, ich sag dir, je älter ich werde, umso krasser wird für mich die Liebe zur elektronischen Musik.
Ja.
Ich bastle gerade an einem eigenen Song mit einem DJ von damals auch.
Okay.
Und bin so super, super, super berührt davon.
Krass, ja.
Ja, ich sag das noch nicht, okay. Es ist, es wird so, ich komponiere die selber und mache die am Computer selber und habe ihm das geschickt. Eigentlich einem Freund von mir, den ich kenne, der uns dann verbunden hat, der auch mit an dem Remix beteiligt sein wird. Und der hat uns dann verbunden, wir kannten uns noch nicht. Und dann hat es so Knall gemacht. Und ich dachte, huch, ey, wer ist das denn? Wie ist das denn? Mit uns beiden. Und dann schickt er mir eine Minute von einem Mix, wie er sich den vorstellt, und ich bin zusammengebrochen, heulend, wirklich, weil mich hat mich so berührt, was der da gespürt hat, gefühlt hat und gemacht hat. Ich kann gar nicht abwarten.
Spielst du ein Instrument?
Ich bin, wenn, dann Percussion.
Ah, ja.
Aber ansonsten ist halt für mich der Computer zum Komponieren genau das Richtige.
Aber du kannst komponieren, richtig?
Ja, das kann ich. Also im Sinne von Sachen mir zurecht zu schustern an den Tasten und an dem, was man kann in so elektronischen Programmen, weil ich spiele weder Klavier noch Gitarre, was total kacke ist, weil es eigentlich total cool wäre, so die Songs zu entwerfen, so wie ich das mit Lucy auch mache, die dann sehr gut Gitarre und auch Bass spielt und so, und eben als Musikerin, Lucy ist eine Vollblutmusikerin, da komponieren wir ganz anders, aber auch so, wie ich das selber mache. Ich glaube, es war für sie damals eine ganz tolle Situation, mitzubekommen, wie ich an Musik rangehe und sie noch nie. Mhm. Und inzwischen macht sie das, glaube ich, auch so. Und wir machen ja auch immer noch zusammen Musik. Also insofern ist es ganz toll, dass es überhaupt so geht. Dass du ohne ein Instrument wirklich zu spielen, trotzdem eben richtig geile Songs machen kannst. So.
Wie würdest du einem Außerirdischen das Berghain erklären?
Einem Außerirdischen. Das ist so lustig, dass du sagst, weil bei den ersten Sexpartys, wo ich war, habe ich mir mal angeguckt, wie das alles aussieht und dachte, das ist wie Außerirdische. Habe ich geguckt als Erdenmensch, wie als würde ich Außerirdische angucken, weil es einfach so strange und so fremd und so toll war. Weißt du, die Frage ist insofern schon, glaube ich, ganz schwer zu beantworten, weil ich glaube und hoffe, dass Außerirdische die Möglichkeit haben von innerer Projektion. Heißt also, dass du ohne Sprache vermitteln kannst, was da los ist, was du meinst. Was, man muss sich eigentlich nicht laut unterhalten. Und dann würde ich zu einem Außerirdischen sagen, oh, das Berghain, du, das ist...
Ja, ja. Ich weiß, was du meinst, weil ich hatte mir natürlich eigentlich vorgenommen, viel mehr mit dir über das Berghain zu sprechen. Und ich merke aber jetzt so gerade im Gespräch, dass eigentlich habe ich gar keine Fragen mehr. So, also es ist,
schön.
Es ist ja eigentlich, also jetzt nicht nur, weil ich selber schon ein paar Mal da war, sondern auch, was will man da eigentlich auch jetzt noch groß drüber erzählen, ne?
Das ist was, also was man spürt.
Es ist was man spürt. Und was glaube ich auch, also ich habe auch das Gefühl, mir hat auch mal jemand gesagt, ja, wenn du ins Berghain halt auch nicht reinkommst, dann haben die Türsteher dich nicht abgewiesen, sondern die haben halt für dich ausgesucht,
ob es für dich passt oder nicht.
Passt, ne? Ich habe das mal in einem vielleicht das mal anders überlegt, erlebt, und zwar, ich bin ja so großer Tarantino-Fan, ne? Und ich war in diesem Django-Film drin, ne? Und vor uns im Kino saßen, naja, ich will mal böse sagen, so eher Assis, eher so, die sich gedacht haben, die vielleicht Kill Bill gesehen haben und gedacht, sie sehen da was, ne? Und dann haben die, das fängt ja mit einer ewigen Sprechszene an, und die sind da einfach nach einer halben Stunde einfach rausgegangen und haben gesagt, was ist das denn für ein Scheißfilm?
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Und genauso ist es ja auch so. Ja. Manchmal so Amerikaner oder so, die denken, die kennen ihre Schickimicki-Clubs und die hören dann, das Berghain ist der bekannteste Laden der Welt, und dann denken die, sie gehen da rein.
Mal
und
gucken.
Ich meine, man muss ja auch sagen, das Berghain ist ja auch ein Drecksloch. Ja, im positiven
ja, klar. Sinn.
Es ist aber einfach ist so. Saudreckig.
Ja, voll. In mehr und weniger, ne? Also ich glaube, auch da hat sich irgendwie wieder viel verändert, weil am Anfang ist natürlich so super sauber und dann sammelt sich natürlich so Zeug an und dann wird aber auch geputzt und dann wieder, kommt immer drauf an, wann du kommst, ne? Glaube ich. Also.
Ja, aber grundsätzlich, also wir sind immer so Sonntagmorgen.
Ja,
halt, ne, nach dem Kitty ins Bergheim so, das ist so unsere Zeit und ich weiß noch, wir haben einmal sogar, weil haben wir gesagt, okay, wir haben uns eine Decke mitgenommen, weil wir einmal Sex im
damit dann, man sich nicht so dreckig macht.
Genau, da hinten in dieser Ecke und und dann haben wir und haben gesagt, nee, wir teilen lieber.
Ja, genau, verstehe genau, was du meinst. Obwohl, was ich ganz schön finde, aber nee. Hm?
Ja. Ey, lass mal das mit dem Bergheim einfach mal so stehen, würde ich sagen.
Es ist einfach nach wie vor, ich liebe es sehr und finde es einen genialen, grandiosen, wundervollen Ort und bin wahnsinnig froh, dass ich da so 8,5 Jahre war. Ein kleiner, winziger Teil davon sein konnte. Also es war wirklich eine tolle Zeit, weil zum Beispiel am Anfang hatte Sven auch eine Ausstellung gemacht mit Fotos und da haben Roger und ich, also Rummels, noch Konzert gespielt.
Ja.
Und so, für all das passt es eben auch total zusammen einfach.
Ja.
Es ist so schön, wie genreübergreifend das eben geht mit Kunst, Nachtclub, Kultur, Tanzen, Menschen, Verbindungen, das ist was Tolles, finde ich.
Ich finde ja auch generell, die Techno-Szene ist so, also die ist so wenig, das sind so viele unterschiedliche Menschen, habe ich das Gefühl, mehr als in anderen Genres. Also wenn du jetzt zum Beispiel Hip-Hopper siehst, also ich mag auch Hip-Hop-Musik, ich bin großer Hip-Hop-Fan. Aber wenn du auf Techno können sich auch alle einigen. Also du siehst, du triffst ja auch in Techno-Clubs in Berlin Rapper, Punker.
Unterschiedlichste
Art.
Absolut.
Wobei du, alle treffen sich, können sich auf Techno einigen.
Uns verbindet Rhythmus.
Ja.
Rhythmus pur. Das ist eben das, worauf sich alle einigen können, weil ohne Rhythmus geht ja auch nichts. Also insofern ist ja auch der Begriff Techno ist ja eigentlich für mich auch total krass, weil ich natürlich auch damit konfrontiert werde, was für Musik und so. Aber die Genres sind also auch so vielfältig und das, also.
Und vor allem das Techno hat auch noch was ganz Besonderes. In der modernen Musik, ne, ist es ja immer so, also in den letzten 10 Jahren sind die Radiosongs von 3 Minuten 30 auf 2 Minuten runtergeschrumpft.
So?
Weil die Hörgewohnheiten durch Spotify, die Leute viel schneller wie hoch.
Schnell.
Ja, früher gab es noch ein langes Gitarrintro, wenn du so, ne? Und jetzt musst du innerhalb von kürzester Zeit zur Sache kommen, sonst wird weiter geskippt. Also es wird alles schnelllebiger und Techno
ist ja generell nicht so.
Geht den Gegentrend.
Ja,
die sagen, okay, da dauert der Track auf jeden Fall 8 Minuten und es ist total monoton. Es geht nicht darum, dass schnell eine Hook kommt.
Nein.
Es sind langsame Veränderungen, es ist ein langsamer Übergang.
Und um die Räume geht's und das ist einfach was ganz, ganz anderes, innerhalb von einer Musik und von einem Song irgendwie zu leben und unterschiedliche Landschaften zu entdecken und zu, ach, so geil.
Ja.
Deswegen, mir ging es eben, als ich das gehört habe, diese eine Minute so, ey, was für ein, ich habe ihm das auch beschrieben, dem DJ, weißt du, von meinem Song jetzt, von dem Remix, dass der was geschaffen hat mit dieser einen Minute, gerade weil ich mich mit Trauma so viel beschäftige, und Trauma ist für mich viel vereisen. Unlebendig im Eis eingefroren sein, Emotionen vor allen Dingen. Und was er gemacht hat, ist pures Schmelzen.
Mhm. Ja.
So geil.
Geil.
Richtig toll.
Ey, was steht in der Zukunft an? Du bist gerade mit Dracula unterwegs.
Ja, ich habe gerade meine vierte Regie gemacht und das war ganz toll. Das waren ganz wunderbare Leute. Grüße gehen raus. Es ist eine super Inszenierung, es ist ein super Stück vom Off-Broadway, hat Riesenerfolge überall auf der Welt gefeiert, also auch in England, auch in Amerika. Und jetzt durften wir die erste deutsche Aufführung sein und das hat super hingehauen. Wir haben jetzt also zwar erst 5 Vorstellungen im Pfefferberg-Theater gespielt, die waren alle ausverkauft und die Leute haben geschrien, getrampelt und auf dem Boden sich gerollt. Es war richtig toll und das geht jetzt weiter eben nach Köln bald und auf Tournee damit habe ich gar nicht mehr so viel zu tun, weil ich eben wirklich nur der Regisseur war. Ich selber habe drei Filmprojekte, die eben noch in der Finanzierung sind, aber auch einer schon in der Finalisierung. Also den, ich hoffe, ich werde das eine schon dieses Jahr drehen. Das würde mich sehr freuen. Dann kommt jetzt mein Hörbuch raus am 21. Mai im BKA-Theater. Höre bitte heißt es. Hörst du? Das ist mein Buch, was ich geschrieben habe über verschiedene Jahre. Also es ist eine Familiengeschichte, / Autobiografie. Und da geht's um Krieg, Drogen und Sex und viele andere Dinge. Und das gebe ich erst als Hörbuch raus, weil es auch so entstanden ist, dass ich geschrieben habe, vorgelesen und weiter und weiter und weiter. Ich glaube, es ist ein guter Zug, irgendwie das so zu machen und später dann mit einem Verlag. Und das ist das nächste große Projekt, was ich am Laufen habe selber für mich. Und Weihnachten geht's dann schon wieder weiter mit der Adestable Company und wir spielen weiter. Und alles andere weißt du so oft nicht. Ich weiß im Moment gerade nicht ganz genau, wo es hingeht, was die nächste Regie im nächsten Jahr ist. Auch ein interessantes Stück. Aber ansonsten ist auch dieses Jahr besonders vieles noch offen, was auf der einen Seite ganz toll ist, weil ich musste wahnsinnig viele Sachen zum Drehen absagen, weil ich immer beschäftigt war, immer Theater. Und habe jetzt mir mal so ein bisschen einen Freiraum auch geschaffen für Dinge, die sich manifestieren können und dürfen. Und darauf freue ich mich.
Cool. Eine letzte Frage. Was hättest du gern mit 18 über Sex gewusst, was du heute weißt?
Ich hätte gerne gewusst, dass ich Vertrauen haben darf.
Gutes Schlusswort.
Das ist das Allerwichtigste für mich, ja.
Cool. In diesem Sinne, tschüss.
Macht's gut.
Ey, das hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank.
Sehr gut.
Dankeschön.